Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Mittag, das hört sich doof an. Mahlzeit hört sich besser an.
Ja, okay, du bist doch gar kein Freund von diesem Wort.
Ja, mein Gott, man kann ja auch mal seine Einstellung ändern, oder wie heißt das schon? Nein. Nur weil ich kein Freund von diesem Wort bin, heißt es ja nicht, dass ich es nicht verwenden darf.
Nein, das nicht. Jo.
Wir sitzen hier wieder ganz drin
im Dunkeln. Ja, draußen scheint die Sonne.
Das letzte Aufbäumen des Spätsommers.
Der goldene Herbst sozusagen.
Ja, ab Sonntag ist vorbei. Da kommt der Herbst in vollen Zügen und schlägt durch sozusagen, wenn Herr Kachelmann recht hat.
Ja, es ist ja auch sein gutes Recht.
Also. Dass er recht hat, Herr Kachelmann.
Nein, also nicht der Herr Kachelmann, sondern der Herbst. Das ist ein gutes Recht.
Im September muss das noch nicht unbedingt sein. Könnte
ich
etwas.
Jetzt im September auch keine 30 Grad.
Nein, aber auch keine 12 Grad. Wie
ja,
denn?
So keine 8 Grad.
Naja. Aber man kann es ja sowieso nicht allen recht machen.
Ist
es. Heute ist der 20. Oktober, heute fängt die Wiesn an.
Ja, habe ich heute Morgen auch gerade wieder im Radio gehört und ich so, mein Gott, ist es schon wieder soweit. Ja.
Haben Sie da auch den obligatorischen Bierpreis durchgegeben?
Oder ja, komm, ich habe gestern oder vorgestern habe ich gesehen, die Preise, die anstehen, so in der Wiesn für Hänsel, Semmel und so ein Kram, wo ich gedacht habe, ey Freunde, sorry, aber bei aller Liebe, ja, wie soll das denn bitte funktionieren?
Ja, ich habe, glaube ich, so Preise gesehen, Kaiserschmarrn 25 Euro, ne? Also heftig.
Ja, wie gesagt, die Bierpreise sind ja das eine. An so einem Maßkrug kannst du dich ja, wenn du willst, auch mal eine Zeit lang festhalten.
Ja.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde ja auch gerne was essen. Das muss nicht unbedingt jetzt so ein Händel man muss ja aufpassen, halber Hahn oder so, dann kannst du ja, ist ja wieder was ganz anderes.
In Köln ist es was anderes.
Aber wie gesagt, das, ja, und dann noch ohne Beilagen oder so für das Geld, nee, sorry.
Ja, das ist heftig.
Aber wenn du dann, wie gesagt, irgendwo deine Currywurst oder so mit Pommes futtern willst, dann bist du ja auch gleich ein Vermögen los, ja. Also das ist schon, Wobei, dazu passt ja ganz gut. Ich habe heute Morgen die Angebotsblätter aus dem Briefkasten gefischt für nächste Woche. Und da ist doch bei einem tatsächlich Coca-Cola die Kiste für 11,99 im Angebot. Und ich noch so, wie Angebot, hat er die falschen Preise gedruckt oder was? Ja. 11,99. Sorry. Das sind ja fast amerikanische Verhältnisse.
Also, ich ab und zu noch Cola getrunken habe, da habe ich die für 7,77 oder so eingekauft, die Kiste.
Ah, weißt du, wie lange das schon her ist?
Ja, aber
ist wirklich eine Zeit lang her.
An die Preise kann ich mich noch dran erinnern.
Das günstigste, was ich noch vor Jahren für im Angebot mal bezahlt habe, war im Handelshof 6,99. Und da gab es sogar die Aktion noch, dass du eine Kiste mitnimmst und hast zwei Flaschen geschenkt bekommen.
Ja, mei.
Und weißt du, was da los war? Die Leute haben mit dem Palettenwagen, haben die da hochgebaut, ja, bis unter die Kante von der Tür, ja. Die waren da, die haben alleine schon, keine Ahnung, 10 Kisten kostenlos gekriegt als Zugabe mit den zwei Flaschen. Die sind da rausgegangen, klar, kann ich auch verstehen, bei so Preisen, als Gaststätte, Lokal, Kiosk, Imbiss, was auch immer, hätte ich da wahrscheinlich auch so viel mitgenommen, ja, weil das Zeugs wird in der Regel ja nicht schlecht. Du kaufst ja.
Ja.
Wie gesagt, bei den Preisen. Und wobei das war auch sehr günstig. Also du hast, wie du schon gesagt hast, 7 Euro irgendwas oder knapp 8 Euro. Das war ja so eigentlich der normale Angebotspreis. Dann ging es ja auf 9 hoch. Zuletzt hatten wir die 9,99, also knapp 10. Aber jetzt den Sprung auch von 9,99 auf 11,99. Sorry, aber.
Ja.
Irgendwann. Und im gleichen Blatt dann Pepsi.
Mhm.
Die 1,25 Liter Flasche, dann allerdings wieder um einiges günstiger als die Coca-Cola, dann auf den Literpreis umgerechnet. Wo ich dann auch gedacht habe, kein Wunder, ja, wenn da der ein oder andere vielleicht doch mal überlegt, dann zu Pepsi zu greifen. Ja. Mhm. Wobei, hatten wir da im Podcast oder vor dem Podcast mal drüber gesprochen, man wechselt als Cola, wie bei anderen Sachen ja teilweise auch, aber auch bei Cola, die Leute wechseln ja eigentlich nicht ihre Marke. Wer ein Coca-Cola-Trinker ist, ist eigentlich ein Coca-Cola-Trinker. Wer Pepsi trinkt, den Pepsi. Wer Afri, ja, oder Sinalco trinkt, trinkt in der Regel das, wenn er es kriegt. Das kriegst du ja nicht überall, ja. Und ansonsten hast du halt deine Alternativmarke noch. Aber gerade bei Cola und Pepsi, die, was ja an jeder Ecke, ja, irgendwo, jedes Lokal hat ja, irgendwo dann auch die Marken, da bist du halt eingefahren in der Regel, ja. Aber ich habe auch gesagt, für 11,99 selbst im Angebot, sorry, da hole ich erstmal keine Cola.
So,
warten wir es doch mal ab.
So kann man sich auch,
länger durchhält.
So kann man sich auch vom Zuckerwasser entwöhnen, ne? Durch die Preiserhöhungen.
Ja, wobei, ich habe ja die letzte Zeit oft Zero getrunken, also da ist ja eh kein Zucker drin.
Die hat dann andere Nachteile.
Da ist der böse Zuckerersatzstoff drin.
Die hat dann andere Nachteile, ne? Das ist so. Ja.
Ja, mein Gott, wie heißt es schön, umsonst ist der Tod. Ja.
Und so. Den musst du mit dem Leben bezahlen.
Genau.
Ja. Ich bin im Moment so auf der Almdudler-Phase wieder unterwegs. Ab und zu trinke ich mal Almdudler. Ja, mein Gott, ist auch nicht viel gesünder als Cola, ne? Finde ich. Ist auch viel Zucker drin. Es nimmt sich auch nicht viel, also.
Ja, das ist so genauso, ja, mit Kalorien. Trink doch mal Apfelsaft oder so, ja.
Ja, Fruchtzucker ohne Ende.
Genau.
Das kannst du auch.
Also wenn, ja.
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 Selbst wenn, naja, Wasser, gut, man kann Wasser, das ein bisschen Wasser, reduzieren, Wasser. Wenn man sich eine Apfelschorle macht, das geht natürlich auch, aber, ja.
Ja. Wie kamen wir jetzt eigentlich hier hin?
Keine Ahnung. Wiesn, Oktoberfest 2020.
Ah, ja, genau, die Preise auf der Wiesn, ja.
Ja,
okay, aber auch da braucht man sich ja eigentlich nicht, oder braucht man nicht meckern, weil jedes Jahr wird's teurer auf der Wiesn, ja, wie überall.
Auch und die Leute gehen trotzdem hin. Die Leute gehen trotzdem hin. Das nimmt ja nicht ab, ne?
Letztes Jahr hat man es ja auch gesehen, da haben sie im Vorfeld ja auch über die Preise gemeckert und war doch, zum Schluss eigentlich waren sie doch zufrieden mit dem Umsatz auf der Wiesn, ja.
Und was manche da so finanziell auf der Wiesn lassen, dafür mache ich einen Kurzurlaub.
Was bei den Preisen ja auch kein Wunder ist.
Ja, aber dafür mache ich einen kleinen Kurzurlaub. Also von daher.
Prioritäten. Den Kurzurlaub oder den Urlaub machen die ja dann auch noch.
Oder nicht. Vielleicht können sie sich ja nur eins von beiden leisten. Das kann ja auch sein.
Der eine oder andere sicher, ja. Aber es gibt ja genug, die trotzdem irgendwie alles dann noch gestemmt kriegen.
Das mag
ich. Ich frage mich, was ich da falsch mache.
Das frage ich mich jeden Tag.
Ja, wahrscheinlich iPhones kaufen, ne?
Wenn man sie dann bekommt.
Ja, das ist ja.
Ich habe ja in der letzten Sendung noch so vollmundig behauptet, ich habe bei Amazon bestellt, das habe ich auch getan.
Ja,
habe ich ja. Und dann wurde ich so ein bisschen nervös, weil es ja eigentlich immer so Abläufe gibt, logischerweise, wenn die Produkte versendet werden, gibt es ja dann
nicht. Kam näher, genau, aber keine Versandbestätigung.
Gibt es ja dann eine E-Mail und ich habe mich schon gewundert, ja, im Bestellstatus und in der Liste der bestellten Artikel war es aufgelistet und ja, wir informieren Sie, wenn das Gerät verfügbar ist, etc. pp. Dachte ich, das ist aber ganz komisch, weil bis Donnerstag stand es da immer auf dem gleichen Status, hat sich nicht verändert und Donnerstagabend gucke ich dann rein, war so 6:10. Immer noch auf dem gleichen Status, immer noch keine E-Mail und es sollte ja am 19. da sein. Ich habe ja rechtzeitig bestellt, hatte dann auch die Bestätigung bekommen beim Bestellprozess. Der 19. war gesichert und war dort auch angegeben, dass das alles funktionieren sollte. Betonung liegt auf sollte. Ja, dann habe ich da mal angerufen oder nicht angerufen, sondern ich habe erstmal mich durch diese Chatbots geklickt und habe die dann so lange genervt, bis dann der Zeitpunkt da war, dass die mich dann zurückgerufen haben. Und dann hat er gesagt, ja, das ist irgendwas schiefgelaufen. Das kann ich jetzt auch nicht sehen, was da schiefgelaufen ist. Und habe ich gefragt, wann kommt es denn? Das kann ich auch nicht sagen. Ich habe gesagt, okay, dann ist gut, stornieren wir den ganzen Kram. Ich habe das dann storniert. Habe ich dann umgeschaut am Freitagabend, welche seriösen Händler die Geräte auf Lager haben. Und Freitagabend war dann das gleiche Modell bei Cyberport noch verfügbar. Und ich habe das dann bei Cyberport geklickt. Und es soll jetzt angeblich am Dienstag, den 23. da sein. Da bin ich gespannt.
Wofür zahlt man Prime, ne? Um so Situationen.
Ja. Also ich bestelle ja relativ viel bei Amazon, so die kleinen Dinge des Alltags sozusagen. Also das funktioniert doch immer hervorragend. Aber bei so großen Artikeln haben die wohl Probleme mit.
Ja, hast du dem Service-Mitarbeiter nicht mal gesagt, wissen Sie nicht, wer ich bin? Gucken Sie mal meine Bestellhistorie.
So viel sind es natürlich auch nicht. Es sind ganz, ganz viele kleine Artikel, aber...
Ja, auch Kleinvieh, das macht Mist, ne?
Wissen Sie nicht, wer ich bin? Diesen Satz, den habe ich in diesen Tagen dreimal überliefert bekommen von einem, der auf dem iPhone-Event eingeladen war. Und da hat sich doch ein deutscher YouTuber, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ein deutscher YouTuber, doch daneben benommen. Der hat nämlich tatsächlich gesagt, wissen Sie denn nicht, wer ich bin?
Zu wem?
Zu einem anderen, der auch auf dem iPhone-Event eingeladen war. Und der hat sich doch enorm daneben benommen. Wurde mir jedenfalls übermittelt. Aus zwei seriösen Quellen wurde mir das übermittelt. Und der hat dann denjenigen auch noch als Boomer beleidigt. Ja, das macht man natürlich auch nicht. Aber was ist in dieser Gehirnwindung bei so einem YouTuber schiefgegangen, so einen Satz herauszukramen? Also, nein.
Man weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht.
Irgendwas muss bei der Erziehung schiefgelaufen sein.
Ja.
Aber okay. Ja. Das ist deswegen, weil du gerade gesagt hast, wissen Sie nicht, wer ich bin. Da ist mir der Satz quasi oder diese Anekdote, die mir übermittelt worden ist, wieder ins Gehirn geschossen.
Ja, aber du warst nicht im Apple Store am Freitag noch, oder?
Nee, am Freitag war ich nicht im Apple Store. Ich hatte aber die Gelegenheit, die iPhones vor dem Release zu sehen. Jetzt nicht von Apple und jetzt nicht hundertprozentig offiziell, aber egal. Ich hatte jedenfalls die Gelegenheit, die iPhones zu sehen. Und ich muss sagen, die Farben, also bei der 17er Standardserie sind
nice, ne?
Durchgehend.
Ich habe sie alle, kleine Disclaimer, ich habe sie auch gesehen.
Ja.
Ich habe sie so an den Händen gehalten.
Ja. Ja.
Und war echt versucht, aber können wir gerne drüber reden. Also ich habe sie auch gesehen, also war nice. Wir hatten letzte Sendung schon drüber gesprochen, dass die Farben eigentlich ganz gut, also dass mir die ja gut gefallen haben. Hat sich auch so, also wie gesagt, live dann bestätigt. Ich war am Freitag noch nach der Arbeit. Einige Kollegen haben auch gesagt, was machst du heute hier? Und ich so, ja, was soll ich hier machen? Ich bin am Arbeiten. Ja, hier, wo ist dein iPhone? Und ich so, ey, Freunde, ich habe doch gesagt, ich muss die Dinge erstmal in der Hand halten.
Ja.
Die live angucken und dann werde ich entscheiden, ob ich überhaupt und welches, ja. Und war dann auch noch mal im Store. Und mein Gott, das ist halt das Schöne, ja, wenn man irgendwie jemanden kennt, der jemand kennt. Ja, nicht groß anstehen und sowas, ja, ist immer ganz nice, ja, kannst du mal in Ruhe angucken. Wie gesagt, also äußerst positiv überrascht, gerade von dem 17er.
Ja, das
weil ich ja so die ganze Zeit eigentlich zum Pro tendiert habe.
Ja.
Aber es ist wirklich ein äußerst nices Gerät. Was mich echt ins Zweifeln gebracht hat, ist das Air, weil ich fand, in der Hand hat sich das super toll angefühlt, ja. Vor allem auch, was so die Berichterstattung auch jetzt hier von den Leuten, die halt schon welche vorab zum Review bekommen hatten, wo man so ein bisschen auch hört, dass die Akkulaufzeit wahrscheinlich noch nicht mal so schlecht ist.
Kommen wir gleich noch zu dem Thema,
genau.
Akkulaufzeit, ja.
Ja. Also vor allem Real Life, nachdem mal alles eingerichtet ist und da mal ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dass die Akkulaufzeit da gar nicht mal so schlecht ist. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Akku, also von dem Zusatzakku, den es speziell für das Air gibt, weil auch anhand der Bilder und der Videos und auch mit der Keynote, die man gesehen hat, hatte ich mir das doch ein bisschen anders vorgestellt. Den fand ich jetzt nicht ganz so dolle. Auch wie gesagt, funktional ist ja alles schön, ja, aber irgendwie war, ich würde mir eigentlich, oder in echt hätte ich mir ihn gerne noch dünner gewünscht, ja. Aber
ja.
Das ist ja immer der Kompromiss dann auch wieder mit der Menge an Akku, die du dann bekommst. Aber wie gesagt, ich fand die durchweg nice. Die Pros, wie gesagt, nach wie vor das Orange ist Hammer.
Finde ich auch. Also ehrlicherweise,
das ist Hammer.
Das klingt jetzt ein bisschen Fanboy-mäßig, aber ehrlicherweise sehen in Natura alle Farben sehr gut aus. Also mir gefällt ja. ehrlicherweise das Weiß am besten. Das sah komischerweise das in den Reviews nicht so gut aus, aber in Natura sah das Weiß vom 17 Pro Max oder generell vom 17 Pro sehr, sehr gut aus. Aber gut, ich habe mich ja entschieden für die Standardserie und da sieht das Weiß auch sehr, sehr gut aus. Und in der Theorie habe ich meine Entscheidung noch nicht bereut. Ich hoffe, die Praxis wird sich genauso gut oder in der Praxis wird es sich genauso gut zeigen wie in meinen theoretischen Vorstellungen.
Also was ich nicht ganz so nachvollziehen konnte, ist halt, ja, alle reden ja momentan hier von dieser Farbkombo orangenes iPhone und dem grünen Case dann. Mit Title und
Blatt. Ja, da gab's schöne Screens, Mockups und Screens.
Da kann ich gar nichts mit anfangen.
Bist du kein Turtle-Fan?
Turtles, okay, ja.
Aber es sieht wirklich irgendwie so aus, wenn man ein bisschen Fantasie hat, sag ich mal.
Aber diese Farbkombo, also an mich geht die jetzt mit dem iPhone und so,
Ja, es gab ja sogar auch diese Farbkombinationen, die Analogien in der Pro-Reihe zu Tom und Jerry. Das Weiße wie Spike, das Orangene wie Jerry, ich glaube, die Maus ist Jerry, genau. Und das Blaue wie Tom, da hat man ja diese Analogie gezogen zu den Comicfiguren. Ja, mein Gott, man muss sich ja irgendwas für Social Media aus den Hintern ziehen, damit man ein paar Memes in die Welt setzt, sage ich jetzt mal. Ja, ist ganz lustig.
Oh,
ja.
Aber wo du eben sagst, Social Media was aus dem Hintern ziehen. Wir hatten ja letzte Woche kurz auch mal da ein bisschen, oder ich hatte ein bisschen Luft abgelassen in Bezug auf Journalismus, als das Thema aufkam und was da so unterwegs ist. Ich hatte auch ein paar, wegen iPhone etc., ein paar Reels bei mir in die Timeline gespielt bekommen, wo ich auch gedacht habe, beim ersten, okay, wo dann, ja, hier, das iPhone ist ein Scam, also die Pro-Modelle wären ein Scam bei uns, weil da weniger Batterie drin ist und da wäre die EU dran schuld. Und ich noch so, what, bitte? Das war die Anspielung halt auf den SIM-Karten-Slot, dass halt weniger Akku drin ist. Es wären ja angeblich bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit, die du halt verlierst, dadurch, dass halt der Akku ein bisschen kleiner ist.
Ja.
Aber es, wie gesagt, die EU würde vorschreiben, dass in den Telefonen ein SIM-Slot drin sein müsste. Und wie gesagt, ich habe das in einem Reel gesehen und dann irgendwann später kam nochmal ein zweites, der das, keine Ahnung, wie er das, ob er das aufgegriffen hat oder ob er da auch nochmal so, und ich so, ey Freunde, wie kommt ihr denn bitte dazu?
Dann dürfte es ja das iPhone R gar nicht geben, weil das hat ja auch nur ein SIM-Karten-Slot.
Das kam dann so, weil wir schon kommentieren und dann hatten auch andere schon gemeint, iPhone R, außerdem, wie gesagt, gibt's nicht, ja, und du, irgendwas hat er da wahrscheinlich durcheinander gebracht und so weiter. Und ich so, ja, so viel zu dem Thema, über dem was wir in der letzten Sendung hatten. Ey, da wird so ein, vor allem irgendeiner wird erstmal, oder wird's einfach schlucken, ja, unreflektiert. Und dann hast du auf einmal so ein Gerücht, was da durch die Breite getragen wird. Ich habe auch nur gedacht, Freunde, vor allem, wie kommt man da drauf? SIM-Karten-Slot müsste sein, ja. Um Gottes Willen.
Ja. Das ist halt das Problem, dass heute jeder im Internet ein Sender sein darf und alles ungefiltert rausrotzen.
Nee, das
darf.
Ist ja auch gut so. Wie gesagt,
ja, das ist gut
jeder
so, aber
kann sein, wie gesagt, kann machen und tun. Nur man sollte doch ein bisschen, also wenn man schon in diese Richtung irgendwie tätig sein will und da, dann sollte man wenigstens mal ein bisschen.
Ich bin ja nach wie vor der Meinung, man sollte nicht jedem im Internet die Schreibrechte geben, sondern nur die Leserechte geben. Aber okay, das
generell
ist
Senderechte, ja.
Aber das ist ja dann auch wieder, das wäre ja dann auch wieder Zensur, wenn man das jetzt so ansetzen würde, wenn nicht jeder die gleichen Rechte im Netz hat.
Ja, okay. Es gibt ja einmal auch die technische Schranke. Nicht jeder ist halt technisch oder will auch technisch so dabei sein, dass er weiß, wie zum Beispiel gerade auch ein Podcast funktioniert. Wenn du da nicht alles über irgendeine Plattform machen willst, ja, wobei es ist ja heute auch relativ einfach.
Also die Hürde ist ganz gering, sag ich jetzt mal. Oder wesentlich geringer als zu den Zeiten, wo wir hier angefangen haben.
Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen will und nicht alles auch irgendwie dann selbst machen möchte, ist es mittlerweile, also die, wie heißt es so schön im Neudeutschen, die Barrier to Entry, ja.
Genau.
Ist mittlerweile sehr niedrig. Was auch, wie gesagt, gut ist.
Mhm.
Es bringt natürlich vieles halt mit hin, wieder mit sich einfach, ja, was dann wieder nicht so doll ist. Aber das, wie gesagt, die Frage ist halt, was wiegt was auf? Ja.
Ja.
Wo, aber das ist, mein Gott. Das Schöne ist, bei mir sind momentan alle Algorithmen so nice, dadurch, dass ich jetzt die letzten Wochen wirklich einmal relativ wenig aktiv war und auch nur den Inhalt konsumiert habe, ja, wo ich weiß, mein Blutdruck bleibt stabil, ja. Und da hat sich jetzt meine ganzen Algorithmen so easy drauf eingeschossen und das ist so nice. Das ist so nice. Ab und zu kommt mal trotzdem irgendwo, ja, gerade wenn du mit Meta unterwegs bist, irgend so ein Trump-Ding in deine Timeline rein, aber das kannst du entweder direkt wegscrollen oder blockierst da ein bisschen was, beziehungsweise sagst, die Werbung gefällt dir nicht, ja, und zu viel Content und so ein Kram. Das, ja, okay, da musst du mal ein bisschen eingreifen, aber ansonsten bin ich momentan sehr gechillt, was das betrifft. Das ist nice. Das ist echt nice.
Ja.
War ein bisschen Arbeit, aber hat funktioniert.
Ja, ich glaube, so ein bisschen Nachrichtensperre in Anführungsstrichen ist gar nicht so schlecht für das Wohlbefinden.
Ja, was heißt Nachrichtensperre? Aber sich auch mal ein bisschen zurücknehmen, weil, wie gesagt, wenn du, oder man ist ja auch für seinen Algorithmus in gewissen Maßen selbstverantwortlich. Mhm. Und deswegen, wenn man sich da ein bisschen einschränkt, mal eine Zeit lang oder so, dann bereinigt sich das eigentlich relativ gut wieder. Mhm. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Meta da bewusst irgendwo auch ein bisschen steuert. Mhm. X ist es ja mittlerweile. Mhm. Oder seit einiger Zeit ja schon, aber da bin ich ja schon lange nicht mehr aktiv. Weil da hörst du das ja eigentlich ständig, dass da irgendwo, ja, was passiert oder was einem aufgezwungen wird, ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, bei den ganzen Meta-Sachen aktuell auch. Deswegen mal gucken, wie lange das jetzt anhält. Ja, toi, toi, toi. Aber ansonsten, ja, mein Gott. Wie gesagt. Bisschen ruhiger angehen und dann passt das.
Ja, also seitdem ich nicht mehr auf X aktiv bin, möchte ich bald sagen, geht's mir besser. Weil man früher als es noch Twitter war und Elon Musk nicht die Finger im Spiel hatte, da hat man wirklich...
Ja, das war noch Zeit.
Ja, das war noch Zeit.
Eigentlich gar nicht her.
Ja. Auf der einen Seite war es schön, weil man auch sehr viel Kontakte geknüpft hatte und auch sehr viel Interaktion gehabt hatte. Aber man war viel mehr in der Timeline unterwegs. Man war viel mehr Nachrichten-Junkie. Und seitdem ich halt absolut Twitter meide... Ich habe zwar noch den Account, der ist halt noch nicht stillgelegt, aber seitdem geht's mir eigentlich besser, muss ich sagen. Seitdem ich mich so ein bisschen von Social Media, speziell von Twitter oder von X zurückgezogen habe, geht's mir eigentlich etwas besser diesbezüglich. Da hat man halt, also ich habe mal dafür meine RSS-Feeds wieder mehr aktiviert und habe da ein bisschen aufgeräumt und das ist halt so meine Informationsquelle.
Da müssen wir mal gucken, ob wir da später noch dazu kommen. Ich habe das zwar noch nicht hier eingetragen, aber da hätte ich gerade für Podcasts eventuell einen nicen Tipp.
Okay.
Allerdings Technik, nicht einen speziellen Podcast, sondern die Technik für Podcast-Feeds. Mhm. Da hätte ich vielleicht einen nicen Tipp nachher noch. Aber gucken wir einfach mal, wie du durch die Sendung kommst. Ansonsten würde ich das vielleicht das nächste Mal mit reinfügen, weil das könnte vielleicht... 1-2 Minuten dauern, aber
ja, gut.
Gucken wir einfach nachher mal.
Ist ja vielleicht auch ein zeitloses Thema, was wir irgendwann
mal. Ja, das ist definitiv, weil wie gesagt, das ist ganz bestimmt, das geht's nicht irgendwie um einen bestimmten Podcast, sondern
generell. Okay. Ja. Gut. Dann so, lass uns
steigen
wir doch mal ein und wir haben wieder ein Jubiläum zu feiern. Der iPod Nano wurde 20 Jahre alt. Am 7. September stellte Steve Jobs, also nicht 2025, sondern vor 20 Jahren am 7. September stellte Steve Jobs den iPod Nano vor. Ja, schönes Gerät und ich glaube, das war auch der große Verkaufsschlager bei Apple im iPod.
Das war ich. Ja, ich habe den Nano ja auch noch. Ja, das ist einer von den wenigen iPods, die ich ja wirklich noch habe. Mhm. Also diese Version des Nanos. Es gab ja etliche Versionen oder mehr. Nee, wie waren es? 7? 7 Nano,
was wir hatten? Glaub schon, ja.
Also irgendwas in diese Richtung auf jeden Fall.
Ja.
Und die haben sich ja auch wirklich von der Form her dann nachher teilweise gravierend unterschieden. Ja,
ja. Ja.
Deswegen, aber wie gesagt, dieser erste Nano kann ich mich noch ganz gut an die Keynote auch erinnern, wo sie dann vorgestellt wurde. Das war ja, auch mit so ein, ich ziehe das mal unerwartet hervor, ja, wie ungefähr damals bei dem MacBook Air dann. Da hat es ja hier aus der Jeans dann rausgeholt, den Nano. Ja, das Einzige war halt wirklich, die Generation hatte wirklich das Problem, ja, mit der Rückseite, die Kratzer, das war halt, da war es halt sehr anfällig.
Ja, so, das hatten aber einige iPods, da war das Gerät nicht das Einzige im Sortiment. Ja. Das ist richtig. Und ich glaube, das vorletzte Modell, das gab es dann auch noch mit einer speziellen Modifikation so, dass man es als in Anführungsstrichen Apple Watch tragen konnte.
Ja, genau. Du hast da einiges an Zweitparty-Zubehör bekommen, wo du den Nano dann als Uhr quasi oder am Handgelenk tragen konntest. Ja.
Genau, das war mein letzter Nano, den ich hatte, oder den habe ich immer noch, der liegt ja irgendwo immer noch rum. Allerdings hatte ich nie das als Armband dazu. Das habe ich dann auch erst später festgestellt. Hups, da gibt es Armbänder für. War dann ganz interessant, das ganze Thema. Ich meine, wir hatten ja nichts. Da gab es ja noch keine Apple Watch. Ne?
Wir hatten nichts, genau.
Ja, war aber eine lustige Idee. Und ich glaube, die Firma, die damals die Armbänder rausgebracht hatte, Die haben sich da auch relativ, ich will jetzt nicht sagen, gesund gestoßen, wie man so schön sagt, aber die ging es damals zu der Zeit recht gut, weil das Produkt wurde zumindest in meiner Bubble extrem gut angenommen. Also in meiner Bubble, wo ich unterwegs war, hatten, glaube ich, alle dieses Armband und diesen iPod Nano und haben den als Uhr missbraucht. Ja.
Ja. Das kam dann relativ zügig, ja, dieses ganze Zubehör, ja.
Ja.
Wobei, was ich da auch nicht verstanden hatte, ist, dass die Generation danach dann auch wieder auf den großen Formfaktor gegangen ist.
Etwas größer, ja.
Okay, kann man machen, aber der hatte sich ja dann, oder da hatten einige dann auch noch gesagt, kauft euch die sechste Generation. Wenn er das, weil die siebte, aber oh mein Gott, ist halt Geschmackssache, ja. Also, wie gesagt, aber auch heute bin ich noch großer Fan von dem ersten Nano, ja.
Ja, so ist es. Gut. 20 Jahre, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja.
Und vom Nano ist es ja dann nicht mehr so weit zu den AirPods der dritten Generation. Liegen ja nur 20 Jahre dazwischen. Und die haben extrem gute Reviews bekommen. Also da sind sich fast alle einig, dass das ein extrem großer Wurf ist und dass Apple da wirklich was Herausragendes an den Start gebracht hat. Also ich habe in den letzten Jahren nach meiner Erinnerung noch nie so gute, durchgehend gute AirPods-Kritiken gelesen. Das hat mich sehr überrascht. Das ANC wurde extrem positiv bewertet. Das soll wohl aber auch daran liegen, dass das Schaumstoff oder die ausgeschäumten Ohrstöpsel oder die Ohrtipps dazu stark beitragen, dass dieses ANC nochmal so gut verbessert worden ist. Akkulaufzeit.
Diese verbesserte Passform, die sie da ja auch angesprochen hatten während der Präsentation. Ja.
Und auch die Akkulaufzeit soll sehr gut sein. Also alles das, was Apple mehr oder weniger auf der Bühne angesprochen hat, das hat sich auch in den Reviews bestätigt. Das hat mich sehr überrascht, dass die wirklich so gut abgeschnitten haben. Weil irgendwo findet ja dann immer jemand das Salz in der Suppe, aber ich konnte ja kein Review lesen, das wirklich in irgendeiner Form großartige negative Punkte herausgearbeitet hat. Sound ist gut, die Soundqualität hat sich verbessert, ANC ist gut, Akkulaufzeit ist gut.
Man kann, die verkaufen sich ja auch gut, also.
Ja, klar.
Also die AirPods generell verkaufen.
Ja, generell, aber. Selbst das Thema H2-Chip, dass der gleiche H2-Chip drin steckt, das wurde mehr oder weniger nicht negativ angesprochen. Das wurde so hingenommen. Aufgrund auch des runden Feature-Sets hat man da keine großartigen negativen Punkte gefunden bezüglich des H2-Chips. Ja.
Also das Einzige, was ich nach wie vor immer noch meckern würde bei den AirPods, ist halt, dass du sie nur in Weiß kriegst.
Ja gut, das ist eine reine Geschmackssache, sage ich jetzt mal.
Ich hätte halt gerne zumindest mal schwarz noch, ja, als Alternative. Aber
ja gut, machen, ja. Beim Case hast du ja die Möglichkeit, da dir so ein so ein Case, für das Case zu kaufen. Da gibt es ja viele Modifikationsmöglichkeiten. Ja, ja. Mhm. Aber bloß bei den Stöpseln, da gibt es wenig Möglichkeiten. Es sei denn, man hat wirklich richtig großes Interesse daran und auch ein großes Portemonnaie, dann kann man ja in den Staaten, ich glaube bei Colorware oder wie heißt die Firma, ich weiß es nicht.
Genau, wollte ich auch noch erwähnen, genau, da gibt es eine Möglichkeit über Third Party, genau.
Und das ist ja auch eine Firma, die das wirklich sehr hochwertig betreibt, die Farbmodifikationen, nicht nur im Bereich Apple, da gibt es auch zum Beispiel Mikrofone, die es sonst nicht in speziellen Farben gibt, die kann man da in speziellen Farben kaufen, Shure-Mikrofone etc., die kann man dann in allen möglichen Farben kaufen. Ich glaube, da gibt es auch Sonderanfertigungen. Wenn man jetzt einen speziellen RAL-Ton haben will, dann kann man den halt dort angeben und dann bekommt man ein hochwertig modifiziertes, farblich modifiziertes Produkt. Kostet natürlich dann auch ein paar Euro 50 oder ein paar Dollar 50. Ne? Ganz klar. Aber da weiß man auch, dass die Qualität stimmt. Also wenn ich sowas machen würde, würde ich es, glaube ich, nur bei der Firma machen. Ja. Die haben sich da einen positiven Namen gemacht. Ja, aber bei den AirPods 3, das ist das erste Mal, dass ich über ein Produkt über die Reviews in irgendeiner Form getriggert werde. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Ich interessiere mich für ein Produkt und schaue mir dann die Reviews an. Und hier ist es das erste Mal, also bei mir, dass ich durch die Reviews angetriggert wurde. Und ich bin jetzt schwer am Überlegen, mir die Dinger zuzulegen, obwohl ich mit den AirPods der vierten Generation relativ zufrieden bin. Aber wenn das ANC wirklich nochmal so viel besser sein soll, bin ich doch schon in Versuchung geführt. Naja, schauen wir mal. Und der Preis ist ja auch noch sehr akzeptabel, muss ich sagen, für das, was man da geboten bekommt. Naja, schauen wir mal, wie das nächstes Jahr aussieht im Frühjahr, ob die magische Grenze unterschritten wird, dass wir bei 199 Euro liegen, weil dann ist es dann für mich persönlich ein No-Brainer. Gut. Dann gab es ein interessantes Tim Cook-Interview bei CNBC, oder Tim Cook war bei CNBC im Interview. Und da gab es einige interessante Sachen, die er da von sich gegeben hat. Aber den Punkt, den ich so ein bisschen herausarbeiten möchte, er ist explizit auf die Akkulaufzeit des iPhone Airs eingegangen. Und er hat gesagt, die Akkulaufzeit ist großartig. Sie werden die Akkulaufzeit lieben. Naja, typische Apple-Floskeln. Konkret hat er sich da auf keine Laufzeit eingelassen, was wirklich in Real Life dabei rumkommt. Aber was mir halt sehr aufgefallen ist, dass er diesen Punkt sehr euphorisch hervorgehoben hat. Und dass man auch gemerkt hat, sie möchten wirklich dieses Thema Akkulaufzeit aktiv oder diese Bedenken sich über die Akkulaufzeit oder diese eventuelle negative Akkulaufzeit möchten sich entgegenstellen. Und das hat man quasi aus ganz vielen Interviews herausgehört. Und man hat gemerkt, dass sich alle Mitarbeiter, die sich da in irgendeiner Weise so geäußert haben oder die sich dazu äußern durften, mehr oder weniger, das Thema herausgearbeitet haben und alle Bedenken ausräumen wollten oder wollen. Naja, bin ich gespannt. Wo wir gerade bei Akkulaufzeit sind, dann zieht das Thema mal vor. Es passt nämlich besser dazu, weil es gibt nämlich so die ersten Real-Life-Tests, die herausgekommen sind. Das sind so gemischte Testszenarien sozusagen oder ein gemischtes Anwendungsszenario. Da ist bei Spiele, Browsen, Telefonieren, Kommunikation, Bildbearbeitung, YouTube, alles das, was man so am Tag macht, mehr oder weniger. Also jetzt nicht nur eine Anwendung hier irgendwie einen YouTube-Stream laufen lassen, sondern ein gemischtes Anwendungsverhalten. Das wird in diesen Tests durchgespielt. Und das ist zwar auch etwas theoretisch, weil man genau vorgibt, welche Anwendungen da durchlaufen. Und das ist auch so ein bisschen initiiert. Also so ein ganzes ganz normales Userverhalten kann man da eigentlich nicht hundertprozentig abbilden, weil jeder User ist nun wirklich anders. Also es gibt welche, die scrollen jetzt den ganzen Tag durch Facebook oder gibt welche, die telefonieren sehr viel. Also das ist jetzt relativ schwierig, sowas wirklich Typisches abzubilden. Aber man versucht es bei diesen Tests relativ alltagsnah zu gestalten, das Ganze. Und da ist man auf ganz interessante Zahlen gekommen. Das sind alles amerikanische Werte, muss man dazu sagen. Beim iPhone Air ist es relativ uninteressant, weil das Ding hat halt nur eine SIM-Karte. Da werden die europäischen Werte identisch sein. Da liegen wir bei 6 Stunden und 43 Minuten. Das ist eigentlich okay, würde ich sagen, für so ein schmales Gerät oder für so ein dünnes Gerät ist das doch okay. Gerade wenn man sich die Werte anschaut, die das iPhone 17 bringt, also das Standardmodell, das liegt bei 6 Stunden 55 Minuten. Und wenn diese Unterschiede wirklich nur so marginal sind, ist es akkutechnisch mehr oder weniger egal, ob ich mich jetzt für ein 17R oder für ein R entscheide oder für ein 17er Modell, solange nicht andere Kriterien eine Entscheidung oder für eine Entscheidung ins Gewicht fallen. Wenn es rein um den Akku geht, würde ich sagen, kann man sich getrost auch für das iPhone Air entscheiden, wenn man sich halt zwischen diesen beiden Modellen entscheiden würde. Dann geht es weiter mit dem iPhone 17.
Wenn man halt mit der Akkulaufzeit generell halt sich leben kann, ja. Wenn man eh sagt, ich brauche alleine schon wegen der Akkulaufzeit ein Pro, ja, wegen der Größe.
Ja gut, also ich sage, wenn man sich zwischen diesen beiden Modellen entscheiden würde, akkutechnisch gesehen, dann ist es egal, ob man jetzt ein 17 Standard
das
oder ein R nimmt.
Gewundert,
Und das 17 Pro, das liegt immerhin bei 7 Stunden 34 und das 17 Pro Max bei 7 Stunden 58. Da muss man allerdings dazu sagen, das sind natürlich die Werte aus den Staaten, habe ich eben gerade gesagt, ohne SIM-Karte. Wie das dann in Deutschland aussehen wird, das muss man dann halt sehen. Das sind halt keine europäischen oder deutschen Werte. Keine Ahnung, was das effektiv dann nochmal nach unten bringt.
Ja, eigentlich für ungefähr 2 Stunden.
Aber 2 Stunden könnte ich, das war ja bezogen auf Videoplayback bei den.
Genau.
Und bei Videoplayback werden ja die Geräte angegeben bei Apple, glaube ich, in dem Pro-Max-Bereich bei 37 Stunden.
Ja, genau.
Und das wird jetzt bei diesen Realtime-Werten oder diesen alltagsnahen Anwendungswerten wahrscheinlich nicht 2 Stunden sein. Das wäre ja schlimm. Da wird das dann vielleicht 20 Minuten weniger werden, schätze ich mal. So meine 20, 25 Minuten weniger, würde ich jetzt schätzen. Gut. Also das hat mich sehr überrascht, dass das iPhone Air wirklich so gut ist. Die anderen Werte waren mehr oder weniger erwartbar, aber das iPhone Air hat doch relativ positiv.
Ja, dass der Abstand doch relativ klein ist.
Genau,
ja. Die paar Minuten. Ja.
Genau. So, und dann kommen wir zum Punkt, der mich natürlich extrem interessiert. Oder wahrscheinlich alle diejenigen, die das iPhone 6 noch miterlebt haben und die beim iPhone 6 das Problem gehabt haben, dass sich das Ding verbiegt bei einer gewissen Belastung oder bei denjenigen, die das in der Gesäßtasche tragen. Da wir erinnern uns, das iPhone 6 hat sich ja dementsprechend verbogen. Beim 6 Plus war es dann sogar noch etwas stärker, weil es auch etwas größer war vor das Gerät und somit konnte man es auch etwas leichter verbiegen. Und deswegen gab es ja auch sehr, sehr viele Bedenken, dass das beim iPhone Air auch passieren wird. Und Apple hat exklusiv dem Magazin Tom's Guide ein selbstproduziertes Video überlassen oder dort veröffentlicht auf der Plattform. Das zeigt, dass man in einem einem theoretischen Drucktest, theoretisch war er nicht, er war schon praktisch, aber es war halt ein Gerät, was 59 Kilo Druck ausübt und das genau in der Mitte von dem Gerät. Und es hat sich dementsprechend zwar leicht verbogen, ist dann aber wieder, sobald der Druck nachgelassen hat, in die ursprüngliche Form zurückgesprungen. Also mehr oder weniger konnte man sehen, dass diese 59 Kilo kein Problem gewesen sind. Also diese 59 Kilo Druckbelastung dem Gerät nichts ausgemacht haben. Und das ist sehr eindrücklich. Allerdings ist Apple natürlich auch diesbezüglich auf Nummer sicher gegangen, weil was hat Apple zu verlieren? Sie können das Video im stillen Kämmerlein produzieren. Sollte das Video nicht so ausfallen, wie sich Apple das vorgestellt hat, können sie das einfach nicht veröffentlichen oder einfach nicht weitergeben. Mhm. Also von daher war das eine relativ sichere Nummer, sage ich jetzt mal. Und das Video ist positiv ausgefallen und somit haben sie es weitergegeben an Tom's Guide und die konnten das dann dementsprechend veröffentlichen.
Ja.
Gut. Also Apple ist diesbezüglich sehr selbstbewusst und davon überzeugt, dass das Gerät extrem stabil ist. Tim Cook hat es, glaube ich, sogar als das stabilste iPhone bezeichnet, was es je gab.
Ja, also ja. Ich kann mich da auch nur wiederholen. Ich bin oder gehe davon aus, dass das
ja
das zukünftige iPhone-Design sein wird. Ja. Dass der Trend dahin geht, dass die alle in diese Richtung halt oder auf jeden Fall dünner ja halt gehen. Das wird sich wahrscheinlich demnächst durch die anderen Geräte auch noch irgendwo ziehen.
Das mag sein. Also zumindest, wenn es die Technik so weit erlaubt, dass man die ganzen Funktionen aus einem Pro Max so runterdampfen dann, kann.
Ja. Ja.
Weil ich glaube nicht, dass sie dann kameratechnisch auf breiter Fläche zurückrudern werden, nur um der Bauform, nur wegen der Bauform, das glaube ich jetzt nicht. Also wenn, muss dann auch die Technik aus so einem Pro Max in so ein kleines Gehäuse reinpassen. Und ich glaube, das wird noch ein wenig dauern.
Ja, okay, du hast halt, die Technik ist ja weniger das Problem. Das hast du ja mittlerweile alles oben drin sitzen.
Der wird naja, halt aber die Kamera...
Der wird halt nur immer fetter, der Bump.
Ja, hast du unten so ein kleines Ding und oben so eine riesen Beule dran. Und
hast eine Scheckkarte, genau, und da oben hast du...
Ja, und das muss ja auch dann irgendwo im Verhältnis stehen.
Ja.
Also im Moment stehen die Proportionen noch so ein bisschen im Verhältnis, würde ich sagen, und es geht noch. Aber wenn das dann immer noch dicker wird, dieser Kamera-Bump, oder es heißt ja Plateau, dieses Plateau, ich glaube, dann stimmen dann auch nicht mehr die Formen, das...
Ja.
Ist dann irgendwann nicht mehr hübsch. Naja. Aber wie gesagt, Apple ist sich sehr sicher, dass das Gerät extrem stabil ist.
Ja.
Naja, gut.
Wir können aber mal, wo wir jetzt gerade über dünn auch gesprochen haben, mal abwarten, was Xiaomi jetzt demnächst präsentieren wird.
Mhm.
Weil die haben ja hier jetzt quasi ein eigenes Ultra oder Air angekündigt, ja.
Mhm.
Wenn man mal so den Gerüchten glauben darf,
mhm.
Was in diese Richtung geht. Allerdings bei der Kamera arbeiten sie wieder mit wem arbeiten sie zusammen? Mit Zeiss? Nee, mit wem waren das? Doch, ich glaube Zeiss, oder? Xiaomi?
Oder Leica?
Leica ist es. Mhm. Und da ohne dass man irgendwo schon was weiß oder genaueres weiß, gibt es auch schon wieder die ersten Influencer, die davon reden, dass Xiaomi damit jetzt eine Qualität erreicht hat, ja, wo ein Spiegelreflex überflüssig wäre. Ja.
Mhm.
Wir haben generell mit den Smartphones schon Qualitäten erreicht, wo für 90% der Anwender generell eine Pocketkamera beziehungsweise überhaupt ein Kamerasystem sich erledigt hat. Das wird jetzt mit dem auch nicht anders sein. Und für jeden, der professionell unterwegs ist, wir wissen das sowieso schon, dass sehr viele auch gerade pro iPhones mit dabei haben, weil sie damit gut und schnell entweder B-Roll machen können, Video oder auch Fotos, oder aber vor dem richtigen Shoot damit schon mal Ideen ausprobieren. Wie gesagt, da wird sich auch mit dem Gerät jetzt nichts ändern. Aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich halt vom Design her auch in diese dünne Ecke gehen wird. Ob das jetzt auch ein Trend ist, der sich wirklich durchsetzt, weil wir haben ja beim Ultra immer noch so ein bisschen gezweifelt, ist es wirklich das, was der Markt will. Apple ist jetzt mit dem Air da, klar, wir hatten auch andere dünne Geräte von anderen Herstellern vorher schon. Aber jetzt in dem Segment, wo wir unterwegs sind, auch mit dem Teil der Pro-Features, die das Air ja bietet, wo auch Apple ja immer hier mit und der Chip und so weiter, ja, dass sie da das, wo sie es ja eher mehr so in diese Pro-Ecke gedrückt haben vom Marketing her als jetzt zum 17er, bin ich mal gespannt, wie das Gerät sein wird, weil angeblich würde es sich so gegen die Samsung und das Apple Air halt da irgendwo positionieren und ich bin mal gespannt, vor allem, wo es preislich liegen wird, weil ein Prozessor soll ja der Snapdragon 8 Elite werden.
Mhm.
Und das ist ja momentan so top of the line, was so Mobile-Prozessoren betrifft.
Mhm.
Der bietet da wirklich Leistung, ordentlich Leistung, also da kannst du wirklich nicht meckern. Ist allerdings auch preislich gesehen schon jenseits von... Oder bei sehr vielen anderen Anbietern, die den schon einsetzen, halt auch jenseits vom Guten Böse, was, sagen wir mal, so ein Android-Telefon betrifft, ja. Ich hatte dir, glaube ich, heute das Reel kurz geschickt von dem Xperia 10.7, ne?
Ja.
Von dem Sony. Was ja so sich in dieser unter 500-Euro-Ecke bewegt. Also vom Design her finde ich das eigentlich ganz nett. Auch der Kamerabump hinten. Aber das Kamerasystem an sich ist ja auch wieder, naja, Shutter-Button hin oder her. Aber da ist ja kein analoger Zoom und Dings drin. Das ist ja preislich interessant, aber spielt halt auch in einer anderen, oder nicht da in der Liga halt mit, ja. Wie gesagt, da bin ich beim Xiaomi bin ich mal gespannt, vor allem inwieweit ja dieses ganze Leica oder wie gesagt, oder es gab ja auch, da wird sich wahrscheinlich auch groß keiner mehr dran erinnern, diese Kooperation mit Hasselblad damals, von da ist ja, da hörst du ja auch nichts mehr, ja, da ist ja auch nichts mehr draus geworden. Also von daher mal gespannt, ob das dem Hype einigermaßen gerecht wird, was halt das Kamerasystem betrifft.
Mhm.
Schlechte Kameras haben sie in den aktuellen Geräten nicht verbaut. Also von daher denke ich, wird es nicht schlecht werden. Aber ob das wirklich den Hype dann, den es aktuell da gibt, erfüllen kann, bin ich mal gespannt.
Also was mich jetzt auch in den letzten Tagen so ein bisschen umgetrieben hat, ist der Gedanke, hat Apple die Kraft oder die Möglichkeit mit dem ganzen iPhone Air Vorreiter zu sein, obwohl es ja schon das Samsung Edge davor gegeben hat oder immer noch gibt, aber das Samsung Edge war halt nie so die Initialzündung dafür.
Ich habe Ultra gesagt, ja.
Kann sein, weiß ich jetzt nicht.
Ja, genau.
Also
ja,
das Samsung Edge hat ja nie so die Initialzündung bisher auslösen können, dass es Nachahmungseffekte mit sich bringt. Dass jetzt die anderen Hersteller auch auf diesen Slim-Faktor aufspringen. Und ich bin gespannt, das zu beobachten, ob jetzt das iPhone Air diesen Effekt mit sich bringt, dass jetzt die ganzen Marktbegleiter im Android-Bereich jetzt auch auf diesen Slim-Zug mit aufspringen, weil das Edge ist ja in der Belanglosigkeit verschwunden. Da redet ja keiner mehr drüber. Jetzt vielleicht wieder ein paar Leute mehr, weil es das iPhone Air gibt, das quasi mit der Bugwelle quasi nochmal einen neuen Aufschwung erlebt. Aber bevor es das Air gab, gab es, wie gesagt, bei dem Release einen kleinen Hype. Und dann ist es quasi in der Belanglosigkeit und in der Bedeutungslosigkeit nach meiner Meinung verschwunden. Liegt auch am Preis und auch an der Akkulaufzeit. Und ich bin gespannt, ob Apple es schafft, mit dem iPhone Air quasi den Markt zu beleben oder eine Vorreiterrolle einzunehmen in dem Markt, dass ganz viele Nachahmer mit aufspringen. Und das Gleiche, das haben wir schon öfter gesagt, das haben ja auch schon viele Analysten gesagt, könnte dann auch mit dem Foldable passieren, dass Apple da wieder eine Vorreiterrolle einnimmt, weil Samsung ist zwar in dem Bereich Marktführer, in Anführungsstrichen, was die Erfahrung und auch die Qualität beanlangt, aber wir haben einen Gesamtmarkt von, glaube ich, 1,5% oder lass es aufgerundet 2% sein, also einen Gesamtmarktanteil im Foldable-Bereich von aufgerundeten 2%. Und das ist ja nichts. Und davon hat wahrscheinlich den größten Anteil Samsung. Aber Samsung hat es halt nicht geschafft, diese Vorreiterrolle einzunehmen oder diesen Marktanteil auszubauen. Es gab zwar sehr viele Nachahmer, die Geräte rausgebracht haben, aber der Durchbruch bei den Kunden, der fehlt halt. Oder die breite Akzeptanz fehlt halt.
Das Problem ist ja auch Preis.
Ja, das ist richtig.
Fold, preislich, generell sehr viele von den Folds waren ja immer preislich sehr weit oben. Was auch kein Wunder ist, ja, weil es ist ja momentan noch ein kleines Segment.
Ja, ja.
Da bist du eigentlich auch im Druck, oder bist allein über die Verkaufszahlen schon im Druck, da entsprechend auch Geld nehmen zu müssen, dann die Technik, die drin steckt. Das ist natürlich auch nicht gerade günstig. Das ist ja auch immer so die Befürchtung gewesen, dass dann auch, wie gesagt, ein Foldable iPhone halt entsprechend teuer wäre.
Klar.
Wenn man da halt davon ausgeht, Samsung-Preis plus Apple-Tax, ja, dann ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, bist du halt bei Preisen angekommen, ja, das tut richtig weh. Und wenn du dir auch mal heute guckst, so ein iPhone Pro Max mit 2 Terabyte, ja, was da ausgerufen wird,
das
sind auch Geräte, die werden wirklich kleine Stückzahlen halt rausbringen. Du machst, wie gesagt, die Nachfrage, gerade bei Pros, wird da sein. Aber die muss man auch mal gucken. Ja, die meisten iPhone 17 Pro Käufer sind ja keine Pro-Nutzer.
Nö.
Nö. Wie gesagt, von daher, 2 Terabyte nice, aber mein Gott, das werden homöopathische Mengen sein im Vergleich zu dem, was sich generell insgesamt an iPhones verkauft. Ja. Mhm. Ich denke, da werden sich mehr iPhone S definitiv verkauft als iPhone Pro Max mit 2 Terabyte. Bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Aber ja, was ja auch gerüchteweise so gehandelt wurde, ist, dass das iPhone Air jetzt gerade so der Testballon wäre, was die Technik betrifft oder die Konstruktion des Geräts, auch Steifigkeit, Festigkeit etc.
Fürs Fold,
genau. Ja.
Das kann sein. Ich gehe auch davon aus, dass das Fold auch einen Titanrahmen bekommt etc. und dass man da auch ähnliche Produktionstechniken verwendet. Mhm. Ja. Stichwort USB-C, USB-C-Port aus Titan gedruckt oder mit 3D-Druck aus Titanpartikeln gedruckt etc. Das sind, denke ich, Produktionstechniken, die dann auch im Fold irgendwo stattfinden werden. Davon ist auszugehen. Und ich glaube auch, dass Fold wird auch nicht so eine High-End-Kamera bekommen. Das ist auch, denke ich, relativ klar. Ja, ich bin gespannt. Aber lass uns mal ganz kurz auf die MagSafe-Battery zurückkommen. Mhm. Das Ding hat iFixit auseinandergenommen und ja, eigentlich finde ich, das ist keine großartige Überraschung, weil der Akku, der dort verbaut ist, ist der gleiche, der auch im iPhone Air verbaut ist, ist identisch, liegt ja auch auf der Hand. Warum sollte man den nicht verwenden? Ist simpler im Einkauf, man kann größere Stückzahlen abnehmen und man kann halt das verwenden, was sowieso schon im Regal oder im Lager liegt. Also von daher ist das relativ simpel und logisch für mich persönlich, dass man da den gleichen Akku reinsetzt. Und man könnte ja dann vermuten, so in der Theorie, mal ganz simpel gedacht, es gibt dann die doppelte Kapazität an Ladung oder an Leistung. Nein, ist leider nicht so, liegt aber auch in der Natur der Sache, weil kabelloses Aufladen oder Aufladen per MagSafe hat natürlich Energieverluste und man kann halt dementsprechend nur 65% obendrauf laden oder das kann der Akku halt nur abbilden, dementsprechend 65% mehr Kapazität. Gut, das Problem haben aber auch alle anderen Powerbanks am Markt und da hat Apple keine alleinstehende Position. Das ist technisch bedingt, ne, das Ganze. Hm. Sonst gibt es da keine großartigen Überraschungen, halt der gleiche Akku, gleiches Gehäuse, Kunststoffgehäuse und MagSafe-Technik, USB-C-Port. Und wenn man das Ding querlegt, ist der auch mit anderen iPhones der aktuellen Serie kompatibel. Und das liegt halt nicht an der Technik, sondern es liegt einfach nur an der Bauform, dass man da keine Kompatibilität hat.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, dass Apple auch dementsprechend endlich für die anderen Geräte Akkus rausbringt. Also Powerbanks rausbringt für die Pro Max und für die 17er Serie. Liegt eigentlich auf der Hand.
Na, ich glaube, das ist auch die einzige Batteriegeneration, die wir sehen werden von der MagSafe-Batterie von Apple jetzt für das iPhone Air. Ich denke, das wird auch wieder einschlafen, wie die anderen Batterien auch.
Ja, hoffentlich nicht.
Das wird ein Markt sein, sobald da die Third-Party-Hersteller drauf aufspringen, wird das ein Markt sein, aus dem Apple wieder rausgeht.
Kann sein. Ja, und den Markt werden andere Hersteller ganz schnell besetzen. Also das ist
sehr gerne auch wieder mit dünneren Designs, mit dickeren Designs,
ja.
Mit Designs, die eventuell sogar als komplette Blackplate über die Kamera oben noch rausgehen, damit du da eine durchgehende Rückseite hast zum Beispiel. Da wird es so viele Sachen geben von, wie gesagt, aus dem Zubehörmarkt. Da, und wie gesagt, Apple hat jetzt eine. Mhm. Weil sie der Meinung waren, sie müssen da oder sie können da eine machen, die halt wirklich optimal zum iPhone Air passt. Sie zeigen mal den Leuten, wie sie sich das vorstellen wahrscheinlich, ja, wie die sein soll. Die anderen Geräte sind halt schon bedingt mit dem, was am Markt da ist. Das wird bei Apple wahrscheinlich auch wieder einschlafen.
Das kann sein. Das kann möglich sein. Ja, vielleicht hat Apple halt auch im Moment so kalkuliert, so nach dem Motto, naja, ist ein typisches Upselling-Produkt, was wir gleich beim Verkaufsgespräch speziell in den Stores noch einfach mit anbieten. Nimm doch einfach noch so einen Akku mit hier, zack, bumm.
Ich denke, dass Apple davon ausgegangen ist, dass sehr viele Käufer damit eher zu einem Air zu bewegen sind, wenn sie halt dieses Angebot gleich haben und mitnehmen können oder mitbestellen können, als wenn es das nicht gibt und sie eventuell eine kaufen müssen von einer Third Party oder sie halt sagen, ja, designtechnisch oder so gefällt mir das jetzt nicht so optimal, ich kaufe mir deswegen kein iPhone Air. Dessen war sich Apple sicherlich bewusst und deswegen haben sie die auch gemacht.
Das ist möglich, ja.
Weil die Befürchtung einfach da war, oh, kleiner Akku, beziehungsweise schmales Gerät, Akkuleistung wird nicht so sein, ich brauche definitiv noch einen Zusatzakku dazu. Wir sehen ja an den ersten Berichten, wir haben ja auch gerade drüber gesprochen, dass die Akkuleistung wahrscheinlich nicht so viel schlechter ist, beziehungsweise je nach Nutzungsverhalten on par mit dem 17er, oder mit dem Standard 17er ist. Mein Gott, du hast halt eine Batterie gekauft, ja, oder mitbestellt, ja, die irgendwann wirst du die einsetzen, ja, du hast sie ja, also von daher. Oder aber es wird halt jetzt im Nachhinein halt Leute geben, die dann sagen, okay, dann kaufen wir es erstmal ohne, gucken wir mal, ob wir, oder wie wir damit hinkommen, zur Not kann ich mir immer noch eine kaufen. Und, aber gerade um diejenigen, die halt skeptisch waren, zu beruhigen, ja, und die halt generell sich mit der Idee einer Zusatzbatterie oder einer MagSafe-Batterie halt anfreunden können. Ja, dafür war das Ding halt da, um den halt ein bisschen, um die halt zu beruhigen und da entsprechend auch wahrscheinlich ein Gerät zu verkaufen. Ja.
Klar. So ist es. Gut. Kommen wir noch zu einem anderen Punkt aus der Pro Max-Reihe oder generell aus der Pro-Reihe, zu der Dampfkammer, wie sie Apple im Deutschen nennt. Und da gab es auch durchweg positive Stimmen. Und im Prinzip kann man es sagen, dass die Dampfkammer dauerhaft eine hohe Leistung realisiert und ohne das Gerät zu überhitzen. Das ist quasi der Tenor, der durch die komplette Review-Landschaft durchgeht oder durch die kompletten Publikationen der seriösen Medien. Und das zeigt natürlich auch, dass Apple es geschafft hat, das Problem aus der 16er-Reihe jetzt endlich auszumerzen, weil da gab es ja teilweise Berichte von Überhitzungen, gerade jetzt im Sommer, wenn man das Gerät gefordert hat, und das soll jetzt angeblich mit der Dampfkammer komplett ausgeräumt sein. Wie gesagt, wenn man das Gerät dauerhaft am Limit betreiben kann oder dauerhaft im Hochleistungsbereich fahren kann, ist das schon mal sehr großer Schritt nach vorne. Und das ist ja das auch, was die Pro-User, also die richtigen Pro-User im Endeffekt brauchen. Durchgehende Leistung und durchgehend den A19 Pro-Chip halt, oder um ihn durchgehend ausreizen zu können, ohne dass er sich in irgendeiner Weise runtertaktet.
Ja, beziehungsweise, wo du es ja eigentlich auch ganz gut gebrauchen könntest, wäre halt alles, was mit oder anspruchsvollen Spielen zu tun hat. Weil da natürlich auch ordentlich Lärm entsteht. Würde da auch helfen, aber das ist ja nicht unbedingt so das typische Apple-Segment, auch wenn wir da relativ hohes Angebot an Games haben, aber
immer noch nicht. So, Naja, und ich meine, es gab ja auch gerade für das 16 Pro Max oder generell für die 16er oder für die 16 Pro Reihe so Third-Party-Produkte, so ein MagSafe-Ventilator für die Rückseite etc. Das gab es ja nicht ohne Grund, weil das Ding hatte halt nun wirklich oder hat immer noch Überhitzungsprobleme.
Ja, das ist generell ein Bereich, der da eigentlich ganz gut besetzt ist, auch gerade in der Android-Ecke. Wenn man sich mal das ganze Segment der Android-Gaming-Handhelds oder auch Tablets anguckt, das ist ja mittlerweile ein relativ was heißt groß, aber es ist ein gut besetzter Markt, definitiv. Gerade halt ja auch jetzt mit den ganzen Snapdragon 8 Elite Telefonen und so, da gibt es viele Anbieter, die auch speziell Gaming Phones anbieten, beziehungsweise ihre in diese Richtung halt anbieten. Wenn wir mal gucken, Red Magic mit dem Astra Tablet, ja, was ja wirklich auch als Spiele-Tablet vermarktet wird, was ja so in die iPad Mini Richtung geht, was auch ordentlich Leistung hat. Wenn man mal guckt, was mit Game Fusion, Game Hub, Game Native jetzt die letzten Wochen gerade auch an Versionen erschienen sind, die dir ermöglichen, nicht allzu anspruchsvolle Games aus dem Steam Store auf deinem Android-Phone auszuführen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist quasi wie SteamOS als App für ein Android-Telefon, wo du zwar immer noch ein bisschen an der Einstellung rumspielen musst, ja, aber die mittlerweile so weit sind, dass, wie gesagt, relativ einfache Spiele da inklusive Cloud Save auf deinem Android-Telefon oder Gaming-Tablet funktionieren. Und gerade der Snapdragon 8 Elite zeigt auch teilweise bei anderen Spielen, die halt anspruchsvoller sind, ja, wie halt so, ja, halt schon ein bisschen älter sind, ja, wie Tomb Raider oder so, dass du auch diese 3D-Spiele da mit entsprechenden kleineren Auflösungen, ja, wobei, ja, du machst ja eh kein 4K auf deinem Smartphone-Telefon, ja. Nicht Ultra-Settings, da teilweise auch noch mit 30 FPS auf das Smartphone kriegst. Und da würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Steam Deck-Generation. Ja, gerüchteweise soll das ja erst 27, 28 soweit sein. Aber da würde es mich nicht wundern, wenn wir da kein x86-System sehen, sondern eventuell ARM-Hardware. Das würde mich echt nicht wundern, ja. Was ist SteamOS anders als eine Emulationsumgebung, ja, für Windows Code, ja, auf Linux. Es ist ja ein Linux-System, ja. Ob das jetzt Linux ist oder eine Linux-Distribution unten drunter oder Android ist ja zweiträumig mit Proton, Wine etc. hast du da ja deinen Untergrund, ja, der ja dann die Schnittstelle quasi zum Steam Store darstellt, beziehungsweise zu den Windows-Spielen. Und wie gesagt, das würde mich nicht wundern, wenn das nächste Steam Deck und dann halt, wie gesagt, auch der große Abstand zum nächsten Release eventuell ARM-based ist, weil die Technik wird immer besser. Ja.
Ja.
Und ich muss ja auch sagen, ich habe hier auch noch ein altes Android, also das ist alt, ja, so alt ist es ja noch gar nicht, aber das ist ja noch ein Snapdragon 7. Ein Android-Telefon, auf dem habe ich das nämlich auch mal probiert. Und selbst da, ja, wenn du da so Sachen hast wie Hades oder auch jetzt hier Hollow Knight oder Silksong, die laufen da, wie gesagt, die Steam-Version läuft da drauf, teilweise mit 60 FPS, je nachdem, was du halt hast, ja, und mit welchen Einstellungen du arbeitest. Und wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht, ja. Und das ist jetzt auch von der Größe her kein Steam Deck. Ja, also die Technik wird ja nur besser die nächsten Jahre. Also von daher, wie gesagt, würde mich nicht überraschen, wenn Valve da auf ARM geht. Ganz im Gegenteil, ja. Würde im Prinzip nur Vorteile mit sich bringen. Was natürlich wieder schade für AMD wäre und die ganzen Bestrebungen, die sie aktuell haben und wo sie ja ziemlich steil gehen mit allem, was da mobile aktuell ist oder auch Gaming-Handhelds und sowas. Aber ja, mein Gott. Es ist, wie es ist, ja. Aber hat Nvidia nicht gerade erst in Intel investiert? War doch auch so eine News die Woche, ne?
Ich habe die Überschrift gelesen, aber ich war diese Woche etwas stark beruflich eingespannt. Konnte ich jetzt nicht so alles verfolgen, was ich gerne verfolgt hätte. Ja.
Das hat mich damals an Microsoft und Apple erinnert, wobei die Beträge dann ganz andere waren, aber.
Ja, ich sehe noch die Keynote vor mir.
Ja, genau.
Oh.
Ich wollte eben sagen, wo sie Steve Jobs zugeschaltet haben, nee. Aber wo sie Bill Gates zugeschaltet haben.
Ich hatte den Eindruck, gleich stürmen sie die Bude, die
Tären
Bühne.
Und Federn, ja.
Ja, ja.
Tären und Federn.
Und zerfetzen die Leinwand oder so. Das war eine kuriose Stimmung in dem Laden. Ja, ja. Meine Güte.
Ja. Ja, hätte man so auch nicht unbedingt erwartet, aber das war, die Finanzspritze war notwendig, ja. Die war echt notwendig.
Die damals. Frage ist doch, was wäre passiert, wenn Microsoft das nicht getan hätte?
Ja, ja.
Was wäre dann
aber
passiert?
Sie wussten aber auch, was sie an Apple haben, also von daher.
Ja, ich meine, dass das erste Office-System, oder zumindest das erste Word gab es halt für den Mac. Es kam halt erst später für Windows-basierende oder für die DOS-Version heraus, muss man auch sagen.
Und wie hatte Steve Jobs mal gesagt, Windows has no taste, ne?
Sie haben keine Seele und dem Produkt wohnt keine Seele inne oder so ähnlich, hat er sich auch noch ausgedrückt. In dem Sinne, ehrlicherweise finde ich dieses Zitat oder diesen Schnipsel immer noch sehr, teilweise noch sehr treffend. Ja? Teilweise. Ja, das ist leider so. Hat sich zwar alles ein bisschen verringert in den letzten Jahren, aber ein bisschen recht oder ein bisschen aktuell ist dieses Zitat immer noch. Habe ich immer noch als Videoschnipsel lokal auf meinem iPhone liegen. gucke ich mir immer mal wieder gerne an. Gut. Kommen wir zu einem kleinen macOS Tahoe Problem in Kombination mit dem Mac Studio M3. Konnte ich diese Woche im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit auch live erleben. Das Problem existiert wahrhaftig, wenn logischerweise auch nur in einem sehr kleinen und eingegrenzten Bereich, weil es tritt natürlich nur, was heißt natürlich, es tritt nur mit dem M3 Ultra auf, dass man Tahoe einfach nicht installieren kann. Gott sei Dank passiert da nichts Schlimmes. Er versucht, das Betriebssystem zu installieren und der Versuch scheitert, dann rebootet das System und man kommt wieder in den normalen Anmeldescreen oder in den normalen Login-Prozess hinein und man kann sich dann wieder anmelden und man landet dann wieder im Sequoia oder im Sequoia-System. Also es passiert relativ wenig. Also im Prinzip gar nichts, weil man kann es ja nicht installieren und es macht auch nichts kaputt. Apple arbeitet dran. Es gab ein Statement von Apple, dass sie daran arbeiten. Aber es ist natürlich sehr ärgerlich. Obwohl wir das ganze Tahoe bei uns in der Uni noch nicht im MDM haben. Also es wird noch kein Migrationsprozess durchgeführt. Das wird auch noch ein wenig dauern. Bloß es gibt ja ausgekoppelte Systeme, die nicht im MDM drinstecken, gerade bei speziellen Systemen, die nicht direkt im Netz bei uns hängen, wo sensible Dinge berechnet werden, Forschungsprojekte etc. Und die Systeme hängen dann nicht im MDM drin. Und wenn dann so ganz voreilige Professoren dann einfach mal auf Update klicken und meinen, sie müssen dann Tahoe installieren, ja, dann kommen dann die Anrufe, ja, warum geht's denn nicht? Ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich komme mal vorbei. Und dann steht man vor dieser Bootschleife und man kommt da halt die Meldung, Tahoe kann nicht installiert werden. Ja, auch nicht schlecht. Oder macOS 26 kann nicht installiert werden. Ja, generell ist es bei uns so, dass wir vorhaben, frühestens 2026, also im Q1 2026 flächendeckend auf Tahoe abzudaten. Weil Tahoe macht eine Menge Probleme. Also wir könnten uns jetzt 2 Stunden über die Probleme von Tahoe unterhalten. Ja.
Boah, muss jetzt nicht unbedingt.
Nein, muss jetzt nicht sein, aber kein System in den letzten Jahren hat so viel Startprobleme gemacht. Oder auch in dieser Migrationsvorbereitung, also im Vormigrationsprozess so viel Probleme gemacht wie Tahoe. Das macht uns sehr, sehr viele Kopfschmerzen. Ja. Das ist nicht schön. Also privat habe ich auch noch nicht umgestellt. Ich habe es auf einem Testsystem. Das ist also mein System, mit dem ich so alles mache, was ich mit einem normalen Mac nicht machen würde. Und das läuft auch ehrlicherweise wie ein Sack nasser Schrauben. Also suboptimal. Nicht schön. Gut. Und hast du schon iOS 26 installiert?
Nein, das wollte ich gerade dann auch noch erwähnen. Ja,
ich auch noch nicht. Also ich bin ja dann gezwungen, logischerweise, das S zu benutzen, weil es das iPhone 17, was mich dann ja hoffentlich nächste Woche erreichen wird, das kommt ja logischerweise mit iOS 26 und dann muss ich ja in den sauren Apfel beißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf meinem iPhone 15 Plus habe ich es noch nicht installiert. Ja, und es gibt ja viele Benutzer, die sich darüber beschweren, dass diese glasigen Icons, ich weiß, man kann es auch reduzieren über die Bedienungshilfe, man kann diese Transparenz auch fast auf null drehen, aber trotzdem beschweren sich einige Nutzer, dass denen davon schlecht wird. Also wenn sie da längere Zeit auf dem iPhone unterwegs sind, dass sie ja kein gutes Bauchgefühl haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe das einzige System, was ich abgedatet habe, das ist das iPad Pro, das habe ich abgedatet, das iPad Mini auch noch nicht. Und ja, da habe ich auch das so stark wie möglich runtergeschraubt, dieses ganze transparente Zeug und das Liquid Glass Kram, das habe ich so stark wie möglich versucht zu reduzieren und alles so optisch so nah wie möglich an das alte iOS heranzubringen. Aber glücklicherweise muss ich sagen, mir wurde davon jetzt nicht schlecht oder ich habe da jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht diesbezüglich. Und generell läuft das iPad OS 26 auch halbwegs stabil oder zufriedenstellend, muss ich sagen. Und das neue Fenstermanagement gefällt mir relativ gut. Ich meine, wir sind jetzt keine großartigen Wunder gewohnt von iPadOS bezüglich Fenstermanagement. Also alles ist besser, was es davor gegeben hat, muss ich sagen. Aber es macht doch mehr Spaß und es gibt auch mehr Hoffnung, das iPad jetzt wieder ein bisschen mehr produktiv einzusetzen. Also mir persönlich macht das jetzt mehr Spaß und das Fenstermanagement ist doch okay. Und ich komme da wesentlich besser mit klar als mit dem alten Fenstermanagement, falls man da überhaupt schon von Fenstermanagement reden konnte. Und das macht schon Freude und macht schon Spaß. Also ich habe da jetzt ein paar Tage mit gearbeitet, immer mal wieder so ein paar Stunden verteilt auf die paar Tage. Und ich komme da schon recht gut mit zurecht und das gefällt mir schon wesentlich besser als das, was man vorher erlebt hat mit iPadOS. Es ist natürlich kein macOS, klar, das merkt man an allen Ecken und Kanten, aber es nähert sich doch schon an ein paar Eckpunkten. Ja. Gut, und dann gibt es bei Google ein Trending-Thema oder eine Trending-Suchanfrage, die da doch lautet iOS 26 Downgrade. Das ist eine Suchphrase, die trendet derzeit. Also da gibt es wahrscheinlich ein paar mehr andere Nutzer, die sich damit auseinandersetzen, ihr System wieder down zu graden. Geht mit aktuellen, also mit den 17ern geht es nicht, aber mit den, wo schon mal iOS 18 drauf lief und installiert war, damit funktioniert es natürlich. Dazu braucht man zwar einen Mac etc., aber man kann generell das Gerät downgraden. Das ist möglich. Logischerweise nicht mit den 17er Modellen. Ja. Dann muss man ja gar nicht erst updaten, wenn man erst dann wieder downgraden will. Also lasst es up-to-daten. Oder wirst du updaten oder wann wirst du updaten? Wann entscheidest du dich?
Ich habe es auf jeden Fall demnächst vor, aber ich habe es halt bis jetzt noch nicht gemacht. Ja. Es ist auch die Frage, inwieweit ich es mache, aber meine Frau dann noch nicht ist, ja, gerade du kennst es ja auch bei dir aus vom Beruf her, wenn dann mit Support und allem, ja, naja, dass du dich so an die 26, ja, das ist auch so eine scheiß Nummerierung, an die 26 gewöhnt, ja, und dann, hier guck doch da und da in Einstellungen oder mach das und das und dann ist aber jemand noch auf einer anderen Version unterwegs, das ist halt immer schwierig, ja.
Das ist richtig, ja.
Von daher mal gucken, was meine Frau dazu sagt. Ja, wobei, ja. Ich habe ihr auch gesagt, hier neue iPhones, weil, mein Gott, die wird sie über ihr Geschäft dann, das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich hier mein hart erspartes Geld irgendwie für ein iPhone raushaue.
Ja.
Und sie so, nö, ich bin, meins funktioniert doch. Und ich so, okay, du hast eh andere Incentives bei dir in deinem Telefonvertrag drin als jetzt neue Hardware. Von daher mach, wie du Lust hast.
Ja, mein Gott, solange sie damit zurechtkommt und solange sie da kein Problem mit hat.
Ich hab ja auch überlegt, ja, ich habe ja das 13er, ja, ist langsam mal wieder an der Zeit, ja, ein paar Jahre sind rum, du könntest ja ein neues. Aber dann habe ich auch überlegt, ja, gerade auch was OS-Updates betrifft, also bis zum Jubiläum wie gesagt, zum iPhone 20, könnte ich das eigentlich theoretisch auch mit dem 13er noch überbrücken. Mhm. Aber ja, es juckt schon ein bisschen in den Fingern, neue Hardware. Ja,
ja, 13er ist, denke ich, schon ein Punkt, wo man extrem stark überlegen könnte, abzudaten. Ne? Das ist so.
Ich hatte ja die Befürchtung, ja, wenn ich es in der Hand halte, willst du auch eins mitnehmen. Hat sich jetzt so nicht bestätigt. Gott sei Dank, ja, weil wie gesagt, ich hatte das eher in der Hand und war da hin und weg, ja. Obwohl ich ja eigentlich eher zum Pro tendiert habe. Wobei, ich würde jetzt wahrscheinlich eher sogar zum Standard 17 greifen. Es wäre eher die Frage, Standard 17, 512, ja, wobei da bist du preislich auch schon wieder beim Air. Allerdings dann ohne Batterie, aber die Batterielaufzeit ist ja gut, ja.
Ja, aber dann hast du wiederum nur ein Air mit 256 Gigabyte, wenn man.
Einmal 256, ja, plus Kamera, die dann doch nochmal
schlechter ist,
anders ist als halt beim Standard 17.
Also was ich gemerkt habe in meiner Bubble, dass ganz viele Leute, die jetzt von einem 14 Pro, also das ist jetzt repräsentativ in meiner Bubble, weil da habe ich ganz viele Leute gehabt, die umgestiegen sind, die ein 14 Pro gehabt haben, diese haben sich für ein 17er Standardmodell entschieden. Mhm. Weil für die war es halt wichtig, das 120 Hertz Display zu bekommen. Und das bekommen sie jetzt in der Standardversion und dann brauchen sie halt kein Pro mehr. Also für deren Use Case. Und super, sind zufrieden. Also ist, denke ich, die beste Entscheidung.
Ja, das ist auch das, was du aus der Presse immer so raushörst, dass für viele das 17er als Upgrade eigentlich genau das Ding ist. Ja.
Das ist nach meiner Meinung ein sehr rundes Gerät, was Apple da vorgestellt hat. Und wenn man sich ein Pro kauft, muss man wirklich Anwender sein, der auch diese Features benötigt, nach meiner Meinung. Oder ja gut, sei es drum. Also wenn man wirklich nur ein sehr großes Display braucht, dann muss man ja auch zwangsläufig ein Pro Max nehmen. Wenn es wirklich um Diagonale geht, um Displaygröße geht.
Ich wollte eigentlich wieder gerne das maximal größte Display haben, was du haben kannst.
Okay.
Plus halt das Kamerasystem ist halt schon äußerst nice.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, sobald du da in die 512, 1 Terabyte Ecke gehst, ja. Freunde, ja.
Ja.
Das ist natürlich, wie gesagt, da muss ich mir wirklich sicher sein und vor allem, das ist halt auch ein Gerät, das musst du dann entsprechend lange wieder nutzen. Ja, aber Thomas, dann kauf dir doch, oder dann gönn dir doch einen vernünftigen Vertrag. Ja, mein Gott, das Gerät zahle ich doch so oder so, nur dann halt monatlich.
Das zahlst du über den Vertrag.
Dann könnte ich sogar bei Apple oder bei irgendeinem anderen Anbieter kaufen, der irgendwie hier 0% Finanzierung macht über, mein Gott, ich habe mal ein Angebot gesehen, sogar über 12 Monate, ja. Also dann könnte ich doch auch sowas machen, wenn ich monatlich zahlen will.
Ja. So ist es.
Aber ich glaube, da spielt dann doch eher, genauso wie jetzt mit dem Upgrade 26, da ist, denke ich, dann doch die Vernunft größer.
Mhm.
Weil, wie gesagt, nachdem ich es jetzt in der Hand hatte, das Standard 17er ist schon wirklich nice, auch gerade die Farben. Klar, kein Orange mit bei, aber die anderen Farben sind auch toll. Wie gesagt, und du kriegst halt Bang for the Buck, ist halt wirklich top bei dem Ding.
Ein rundes Paket mit einem akzeptablen Preis. Ich will jetzt nicht sagen ein No-Brainer-Preis, aber es ist ein vernünftiger Preis. Es ist ein angemessener Preis.
Ja.
Es ist nicht überteuert. Sie haben die 1.000-Euro-Grenze jetzt nicht gerissen. Es ist okay. Ja.
Ja, mein Gott, du kriegst, wie gesagt, und vor allem, wenn man da ja, und das ist ja auch das, was wir früher immer über die MacBooks gesagt haben, du musst halt Äpfel mit Äpfeln vergleichen.
Ja, ja.
Wenn du da in der Android-Ecke unterwegs bist mit vergleichbaren Geräten, die halt auch in diesem Premium-Segment unterwegs sind, dann kommst du da nicht wesentlich günstiger bei weg, wenn überhaupt. Es gibt sogar einige, da kannst du noch mehr zahlen als bei Apple. Was auch so ein Ding ist, warum würde ich mir da unbedingt ein Android-Gerät kaufen? Außer ich bin halt wirklich dann mit diesem Hersteller oder so sowieso im Prinzip verheiratet, ja.
Mhm.
Klar, wenn du sagst, günstiger geht, klar, auch von Samsung gibt es ja die günstigeren Geräte.
Die A-Serie.
Ich hatte vorhin kurz das Xperia angesprochen, was designtechnisch oder auch generell so kein schlechtes Gerät ist. Aber es ist jetzt auch gerade, was die Kamera betrifft und ein paar andere Ausstattungspunkte, auch was jetzt Prozessor und Leistungsfähigkeit betrifft, jetzt halt nicht auf dem Level, wie ein iPhone ist. Ja, auch nicht das 17er.
Mhm.
Und klar, irgendwo kommt dann auch wieder, oder es muss, irgendwo muss sich ja auch der Preisunterschied ja dann auch in den technischen Daten bemerkbar machen. Und da muss man auch wieder dazu sagen, klar, du könntest ja auch ein SE kaufen. Heißen die Dinger noch? Ja,
doch, nee,
16E. 16E, so heißt es ja, genau. Das wäre auch noch eine Alternative, ja, wenn man möchte. Wenn man halt sagt, man möchte ein möglichst günstiges iPhone kaufen, wäre das auch noch eine Alternative, ja.
Ja, das ist eine Alternative, finde ich, wenn man es im Third Markt kauft oder im dritten Markt kauft, und genau. Weil dann sind die Dinger günstig zu bekommen. 569, 579 kriegt man sie schon im freien Handel, sage ich jetzt mal. Dann ist es eine Alternative, aber wenn ich einen Original-Apple-Preis nehme, naja, dann nicht unbedingt, würde ich sagen.
Ja.
Weil es gibt ja auch noch das 16er zu kaufen. Das normale 16er. Mhm. Was dann eventuell mehr eine Alternative wäre.
Mhm.
Ja. Gut, aber kommen wir noch zu dem neuesten Chip, den Apple ja in das Air reingebaut hat. Das ist ja der N1-Chip, also diese Dreifaltigkeit, Bluetooth, Thread und Wi-Fi in einem Chip. Und da gibt es jetzt offizielle Berichte darüber oder auch aufgrund der Dokumentationen von der FCC, dass der Wi-Fi-Chip nicht die volle Bandbreite ausschöpfen kann, weil der Chip nur, also der Wi-Fi-Chip nur 160 MHz Kanalbandbreite abdecken kann oder realisieren kann. Und möglich wären laut der Wi-Fi-7-Spezifikation 320 MHz. Und mit den 320 MHz würde man auch den Standard voll ausschöpfen, also die volle Bandbreitengeschwindigkeit. Und Apple hat sich halt dafür entschieden, nur die Kanalbandbreite von 160 MHz zu realisieren. Sollte man eventuell im Hinterkopf behalten. Wenn man die maximale Wi-Fi-Bandbreite realisieren möchte, was natürlich dann auch nur gegeben ist, wenn man auch ein Netzwerk hat, was das anbieten kann, also was auf Wi-Fi 7 basiert, sonst ist das auch uninteressant. Und ich wage mal zu behaupten, die wenigsten haben zu Hause ein topaktuelles Wi-Fi 7 Setup am Start.
Nee.
Wenn die Fritzbox läuft, dann läuft sie und die wird dann nicht so oft abgedatet. Das ist dann wirklich auch eine Sache für Enthusiasten. So bekomme ich das immer mal wieder mit im normalen Anwenderbereich, sage ich jetzt mal so. Ich rede jetzt nicht von so Enthusiasten, wie wir es sind. Und selbst ich habe nicht die aktuellste Fritzbox am Start.
Nein, ich auch nicht.
Ist so. Man mag
ich habe demnächst wahrscheinlich eine aktuellere am Start. Alleine, weil ich es wegen dem Anschluss dann brauche.
Ja, aber ist es ja gezwungenermaßen, steigst du ja dann um sozusagen.
Aber das wird dann wahrscheinlich für die nächsten 10 Wi-Fi oder WLAN, für die nächsten 10 Wi-Fi-Generationen dann auch wieder die Box sein.
Ja, und die Fritzboxen laufen einfach gut. Stabil, funktioniert halt.
Ja.
Ja, gut, das nur dazu. So, und jetzt kommen wir zum Thema, was so ein paar Fragen hinterlässt. Ming-Chi Kuo hat eine Prognose rausgegeben für das kommende wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Es soll das Gerät 2026 sein. Und wir haben ja schon so ganz viele Informationen zusammengetragen und auch die Kollegen haben das alle schon zusammengetragen. Man geht ja davon aus, dass das MacBook Pro 2026 der Hit in Tüten sein soll. Das soll ja ein C1X-Modem bekommen oder vielleicht sogar schon ein C2-Modem bekommen, also 5G an Bord haben. Es soll ultra dünn sein, ultra leistungsstark. Und jetzt gibt es eine neue Prognose und neue Hinweise aus der Lieferkette. Es soll ein OLED-Display bekommen. Das ist nichts Neues. Diese Informationen hatten wir schon sehr lange oder dieses Gerücht gibt es schon sehr lange. Aber es soll ein OLED-Display mit Touch-Support sein, also mit Touch-Unterstützung sein. Und es soll eine ganz neue, diese On-Cell-Touch-Technologie gibt es schon, ich will es nicht sagen lange, aber das ist ein etabliertes Produkt oder eine etablierte Produkttechnologie, die Samsung ins Leben gerufen hat. Das sind halt Touch-Sensoren, die direkt in der obersten Display-Schicht etabliert sind oder eingebaut sind oder implementiert sind. Das spart Dicke und es spart eine zusätzliche Layer oder einen zusätzlichen Layer und somit kann man ein sehr, sehr dünnes Display realisieren. Und da ist Samsung in dieser Technologie, ist Samsung führend und Samsung soll dann, wie gesagt, auch die Panels liefern. Und das soll dann ins MacBook Pro 2026 reinkommen. Da bin ich aber sehr gespannt, ob das wirklich passieren wird. Wenn sie nur das Ding touchfähig machen, das Display,
Macht keinen Sinn.
Macht das nach meiner Meinung keinen Sinn. Dann muss das Display, schon irgendwie den Nutzer entgegenkommen, dass man es auch ergonomisch verwenden kann in irgendeiner Weise, weil immer wieder hochfassen.
Je nachdem, wie der Refresh halt geplant ist oder der Zyklus gerade ansteht mit den Updates für die MacBook Pros, willst du die sicher machen für das nächste OS-Update?
Ja.
Weil du investierst ja schon ordentlich Geld in die Hardware und ob sich jemand, okay, so ist immer die Frage, was ist dann die Killer, das Killer-Feature? Mhm. Die Frage ist ja, willst du macOS 10 touchfreundlich machen, was die Bedienung betrifft?
Mhm.
Oder willst du da einfach einen iOS-Layer draufbringen, dass du iOS-Apps drauf verwenden kannst und dafür du Touch-Bedienung benötigen würdest oder zur Verfügung stellen willst? Das wäre ja auch noch so ein Thema. Hatten wir gerüchteweise ja auch schon, ja, dass iOS-Apps auf macOS kommen. Könnte vielleicht ein Hinweis sein, wenn sich das bewahrheiten sollte mit Touch-Displays. Inwieweit das ein Killer-Feature für macOS sein wird, ich weiß es nicht. Ja. Ist die Nachfrage wirklich da? Oder das Verlangen, will ich iOS-Apps auf macOS ausführen? Ich weiß es nicht, vor allem inwieweit, wenn halt du ein normales MacBook vor dir stehen hast, wie macht das Sinn, außer es würde sich halt viel mehr ändern. Du könntest zum Beispiel das Display komplett nach hinten wegklappen,
dass
du dann das als
Touch. Richtig, also Convertible-Funktionalität mehr oder weniger, ja, das schon. Das
aus der Windows-Welt schon kennen.
Ja.
Abnehmbar wäre noch so ein Thema. Dass du vielleicht wirklich das, was ich ja schon sage, warum sehen wir kein MacBook Air mit einem abnehmenden Display und dann ist es ein iPad? Dass du dann wirklich vom Display her auf reines iPadOS gehen würdest zum Beispiel auch? Ja, du brauchst ja kein macOS mit Touch-Funktion, warum auch? Du würdest es abnehmen, hättest dann dein iPad in der Hand. Klar, Apple würde weniger Geräte verkaufen, aber da generierst du vielleicht auch schon wieder Käufer, die vielleicht sich weder für das eine noch das andere entschieden haben.
Ja.
Das wäre auch eine Alternative zu dem, ja, was man immer sagt hier, macOS auf dem iPad.
Mhm.
Ja, wenn du macOS hättest, wenn es dann mit deiner Tastatur verbunden wäre, wäre ja auch eine Alternative. Ist vielleicht noch ein größeres Fragezeichen als iPadOS und auf macOS 10.
Ja.
iPad-Apps auf macOS 10. Ja, aber das wäre vielleicht noch so ein Ding, weil das wäre noch so die Idee, ja, für mich, dass du sagst, okay, wir kriegen ein Touch-Display drin, bevor wir irgend vielleicht eine vernünftige Funktion dafür haben. Weil du musst, also macOS 10 touchfähig zu machen, ist noch mal ordentlich Aufwand, wäre wahrscheinlich wirklich erst die nächste Version von macOS 10 und die sehen wir ja dann auch erst wieder Ende nächsten Jahres oder sagen wir mal September nächstes Jahr. Und wir haben vorher noch ein paar Update-Zyklen drinne. Klar, wenn die 26 erst Ende 26 meinen, okay, wäre auch noch eine Möglichkeit. Es könnte aber auch sein, dass wir dann wieder zur WWDC vielleicht so die ersten Informationen, Betas bekommen.
Mhm.
Und da ein Touchscreen Sinn macht. Die Frage ist nur, würden wir auch einen Monitor sehen mit Touch? Dass du das dann auch mit deinem Mini nutzen kannst, mit deinem Studio nutzen kannst, mit deinem Pro nutzen kannst.
Mhm.
Nicht, dass wir dasselbe Problem haben wie mit der Touchbar.
Ja, wenn muss ja natürlich das Bedienungskonzept konsistent sein.
Ja. Ja.
Na, das ist so.
Und was auch wieder nicht der Fall wäre, wenn du sagst, okay, wir machen zum Beispiel ein Convertible draus oder aber das Display abnehmbar und du sagst, du hast dann auch nur iOS.
Ja, also
iPadOS.
Was man bis jetzt herauslesen konnte, kann natürlich auch daran liegen, dass er entweder noch nicht alle Informationen hat, wovon ich ausgehe.
Genau.
Oder dass er vielleicht auch stückweise die Informationen raushauen möchte. Salamitaktik, man muss ja auch seine Leserschaft bei der Laune halten. Im Moment las es sich halt nur so, dass es nur, dass es bei der aktuellen Bauform bleibt und dass es halt nur touchfähig ist. Und das ist einfach zu wenig nach meiner Meinung.
Ja.
Ja. Weil das ist eine Technik, die haben ja schon Windows-Notebook-Hersteller seit Jahrzehnten, würde ich bald sagen. Also ein simples, touchfähiges Display dahin zu setzen, das ist ja kein Hexenwerk.
Ja, vor allem sehen wir in der Windows-Welt gerade auch die Problematik. Ja, weil Windows an sich ja auch noch nicht wirklich sehr touch geeignet ist.
Ja, also von daher müsste das...
Fortschritte, aber es ist kein Touch-First oder gleichwertiges Touch-Bediensystem wie wie Android oder iPadOS.
Genau.
Oder auch iOS, ja.
Also zumindest müsste es dann ein Convertible werden, nach meiner Meinung. Und das
zumindest mal müsste macOS 10 um einiges
noch
bearbeitet werden.
Aber auch die Hardware müsste sich dementsprechend anders darstellen, damit man das vernünftig als Touchgerät nutzen kann.
Mein Gott, wenn ich so eine Dialogbox bestätigen oder wegklicken will, ist das eine Sache, aber da brauche ich, mein Gott, das haben wir unter Windows gesehen, da brauche ich keinen Touchscreen für. Mein Firmennotebook hat einen Touchscreen und ich habe den noch nie benutzt. Für was auch, ja, weil keine einzige Anwendung das fordert oder es mir leichter macht, den Touchscreen zu benutzen.
Ja. Und es ist doch nicht ergonomisch, dann einfach dann hochzufassen und auf das Display zu fassen. Also von daher kann es sein,
vor allem, wenn du ein gutes Trackpad hast. Wie gesagt, bei manchen Windows-Kisten, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist das ein großes Fragezeichen, ein gutes Trackpad. Aber unter macOS stellt sich die Frage eigentlich nicht. Ja.
Ja.
Trackpad-Bedienung funktioniert wunderbar. Ja.
Ja. Also nur ein Touch-Display zu realisieren, das ist nicht die Lösung.
Nee, das ist, um da eine Checkbox in der Feature-List zu haben, macht das keinen Sinn.
Nein. Das ist Unsinn. Und ich meine, wenn Apple das wollte, das hätte sie schon lange realisieren können.
Ja, hätte es machen können. Ja.
Also,
wenn Apple gewollt hätte, hätten sie eine Blu-ray eingebaut in die iMacs früher. Ja. wir hätten eine SIM-Karte im MacBook Air. Ja.
Ja.
Warum geht's in den iPads? Ja.
Ja.
Das sind alles so Fragen, ja, wenn Apple wollte. Ja.
Ich meine, warum hat das iPhone keine Pencil-Unterstützung? Das Gleiche.
Genau.
Es wäre auch möglich.
Es gibt Leute, die würden den Pencil wahrscheinlich mit dem Pro Max gerne nutzen. Warum geht's nicht? Lass die Leute doch, wenn sie Spaß dran haben.
Ja, auf jeden Fall. Und dann argumentieren viele, ja, der ist ja viel zu groß, das passt ja von den Proportionen gar nicht. Nee, dann bringt ein Pencil Mini raus, der zu den iPhones passt. Fertig, Punkt.
Ja, der muss ja auch nicht ins Gehäuse rein.
Nein.
Lass doch die Third-Party-Case-Entwickler Spaß damit haben.
Zum Beispiel.
Ja.
Also von daher, es ist nicht eine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens.
Ja, wobei auch da wieder Apple sagt ja gerne, ja, sie wissen es besser als der Nutzer. man muss, da gibt's ja auch ich krieg jetzt die Quote von Steve Jobs nicht mehr zusammen, aber da gab's ja so eine ähnliche Aussage.
Ja, obwohl Samsung verabschiedet sich ja vom Stylus, ne? Die nächste Generation wird ja kein Stylus.
Wobei, wir haben es ja schon gesehen, gerade die Note-Serie damals hatte ja den eingebauten Pen.
Mhm.
Das war das, was ich eben gemeint hatte, man muss es ja nicht einbauen.
Ja, ja.
Ja, und da geht der Trend halt in die andere Richtung, ja.
Ja. Finde ich schade, weil ich bekomme immer wieder mit, dass es da so einen kleinen Hardcore-Kern gibt, der...
Ja, aber wie lange willst du den halt bedienen? Das haben wir auch beim iPhone Mini gesehen.
Mhm.
Oh, da habe ich zuletzt jemanden gehört, der dem immer noch unheimlich hinterher weint, ja. Dem Mini.
Mhm.
Deswegen mal gucken, ob das eher wirklich so das neue Mini ist oder ob das wirklich Zahlen generieren kann für Apple. Mhm. Ob das wirklich dann das Ding ist. Aber wie gesagt, mit dem Mini hat auch zuletzt einer gesagt, oh, Mini ist halt nicht mehr. Wo waren wir gerade? Ah, Touchscreen, ja genau. Und Samsung und Pen, ja, genau. Wie gesagt, das ist wie das 2 Terabyte iPhone.
Ganz
das ist eine Nische.
Spitze Zielgruppe Nische.
Die ist da. Apple will sie bedienen, deswegen verkaufen sie für viel Geld dieses Gerät.
Ist ja auch kein großer Akt, das Gerät im Sortiment zu haben. Es ändert sich ja nur der Speicher.
Aber mein Gott, wie gesagt, was ist da das Problem gerade in den Pro-Modellen da die Technik für den Pen noch irgendwo? Mein Gott, die 5 Cent machen den Kohl doch auch nicht mehr fett, ja. Vor allem bei den Preisen.
Ich glaube, sie hängen immer noch an der Aussage von Steve Jobs fest. Wer braucht einen Stylus? Und das war ja stark mit dem iPhone verbunden. Ne, mit dem iPhone
Für 99% der iPhone-Nutzer macht das Ding keinen Sinn.
Ja.
Weil für 99% macht auch ein 2 Terabyte iPhone Pro keinen Sinn. Und für dieses 1%, ja, wurde das, warum soll,
ja,
dann lasse doch den Pencil benutzen.
Ja, aber das mit dem Speicher und mit dem Pencil, das ist ja, bei dem Speicher ist es ja nur eine Vergrößerung der Speicherkapazität, logischerweise.
Ja, klar, aber.
Und bei dem Pencil ist es ja eine ganz andere, eine Erweiterung des Bedienkonzeptes, letztendlich, oder eine Bedienungsmöglichkeit, oder zusätzliche Bedienungsmöglichkeit. Und ich glaube, wenn Steve Jobs dieses Zitat nicht gebracht hätte damals, hätten wir das wahrscheinlich auch schon längst im iPhone oder die Kompatibilität im iPhone. Ich glaube, deswegen scheuen sie sich noch, das zu bringen, das Ganze.
Ja, aber der Pencil funktioniert doch mit dem iPad Mini, oder?
Ja, ja, klar.
Ja. Mhm. Mein Gott. Wie weit sind wir denn da noch von dem Pro Max entfernt?
Und ich verwende das sehr, sehr oft. Also das iPad Mini mit dem Pencil.
Du hast ja ein Mini.
Also das ist auch die ideale Größe für so einen Notizblock-Ersatz oder einen. Ne? Das macht Spaß. Ja. So ist es. Gut. So, Mark Gurman hat nochmal so ein paar Dinge zusammengefasst, was wir dieses Jahr angeblich alles sehen werden oder noch sehen werden an Apple-Produkten. AirTag 2, okay, liegt auf der Hand. Apple TV, das soll nur ein ganz kleines und leichtes Refresh geben sozusagen. Da bin ich gespannt, was er darunter versteht oder was Apple letztendlich denn darunter versteht. Genau wie der HomePod Mini soll auch nur ein ganz kleines Update werden. Denn, ja, keine Ahnung, was da kommen soll. iPad Pro M5, gut, ist auch schon sehr lange in der Gerüchteküche. Vision Pro mit M5. Und ja, ob die Studio-Displays noch Ende diesen Jahres abgedatet werden oder ob sie Anfang 2026 kommen, da streiten sich die Leute auch noch drüber. Das ist ja eigentlich das Produkt, wo ich am meisten drauf warte. Mhm. Aber gut, schauen wir mal. Dieses Jahr muss noch ein bisschen was kommen, Apple-technisch, und ich glaube, da wird auch noch ein wenig kommen. Ich denke, Oktober werden dann gemäß die iPads vorgestellt. Obwohl ich mich dann immer noch frage, wozu braucht man ein M5 in den iPads drin? Mit der Darreichungsform von ja, iPadOS. Halt, aber
das,
wir wiederholen uns. Groß, ja. Wir wiederholen uns.
Ja.
Ja, vielleicht bekommt es ja dann macOS-Kompatibilität, das iPad. Man wird ja noch träumen dürfen. Ja, schön wär's. Gut, dann würde ich sagen, lass uns in die Gadget-Ecke abbiegen. Da muss ich mal kurz den Tab wechseln, weil ich kann mir ja nicht alles merken. Und heute sprechen wir mal wieder über einen Bluetooth-Lautsprecher. Da haben wir lange nicht drüber gesprochen.
Oh, wer hätte das gedacht?
Ja. Und wir sprechen mal wieder über ein Produkt aus dem Hause JBL. Und über eine Produktserie, die mir extrem am Herzen liegt, weil es eine Produktserie ist oder ein Produkt, was ich extrem gerne verwende. Und ich würde fast schon sagen, aus dem kompletten Portfolio koppeln wir jetzt mal die Kopfhörer raus, sondern nur die Bluetooth-Speaker, dann ist das ein Lieblingsprodukt von mir, nämlich die Flip-Serie. Und Apple erweitert ja oder datet ja Apple, nicht Apple, meine Güte, JBL und Apple, ich meine, wo ist so ein Unterschied, keine Ahnung. Nein, JBL datet ja diese Produktserie relativ regelmäßig ab, und jedes Mal, wenn es da eine neue Auskopplung gibt oder ein neues Update gibt, dann bin ich so ein bisschen am Zittern und überlege mir, was daten sie jetzt ab, verschlimmbessern sie es eventuell oder machen sie diese Kategorie oder diese Produktserie jetzt kaputt. das kann ja alles vorkommen. Ich meine, das ist nicht nur, diese Gefahr besteht nicht nur bei JBL, sondern diese Gefahr besteht auch bei allen anderen Herstellern, egal wer es jetzt ist, egal was es für ein Produkt ist, dass die Gefahr besteht halt, dass sie irgendwo damit ins Klo greifen. Gerade wenn man sich anschaut, dass die Flip 6 Serie oder die, ja, generell, dass die Flip 6 Produktreihe extrem gut war und dass sie da ein sehr großes Update hingelegt haben und ein sehr rundes Update hingelegt haben. Und damals habe ich mich schon gefragt, was kann man jetzt daran noch verbessern? Ja, und Spoiler, JBL hat es geschafft, es nochmal dramatisch zu verbessern und das ganze Produkt nochmal runder zu machen. Jetzt nehme ich fast schon das Fazit vorne vorweg. Aber es ist wirklich ein großartiges Update geworden und ich bin ja nach wie vor der Meinung, wenn man so dicht hintereinander Produkte rausbringt, kann man die Updates und die Produktverbesserungen immer nur dann sehen, wenn man auch die Produkte kontinuierlich vergleichen kann und die ganzen Serien auch vorweg testen kann und vielleicht auch nochmal den Flip 6 direkt tagesaktuell mit dem Flip 7 vergleichen kann, also sie direkt 1:1 gegenüberstellen kann. Und ich bin ja derjenige, der auch immer die alten Produktgenerationen aufhebt. Und ich habe ja den Luxus, wirklich dann auch die alten Produkte mit den neuen Produkten 1:1 vergleichen zu können. Und deswegen würde ich sagen, kann ich mir schon ein sehr genaues Urteil erlauben über das Ganze. Und wie gesagt, ich muss sagen, beim Flip 7 haben sie da nochmal einen sehr großen Wurf erzielt. Fangen wir mal mit den technischen Daten an. Das Ding kann Bluetooth 5.4, hat einen 4300 mAh Akku verbaut. Sie geben an, das Ding hält 16 Stunden. Da komme ich auch hin. Die 16 Stunden habe ich locker erreicht. Ich habe sogar ein bisschen mehr rausgeholt. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Der Flip 6 konnte nur 12 Stunden. Also da haben wir schon mal eine deutliche Erweiterung. Dann haben sie das IP-Rating erhöht oder den IP-Standard erhöhen können auf IP68, der Flip 6 konnte IP67, auch da konnte man nochmal was oben drauf packen. Wir haben Auracast Unterstützung, also den Multi-Lautsprecher-Support oder die Multi-Lautsprecher-Konnektivität an Bord. Und ganz neu haben sie jetzt ein Push-Lock-System. Und das finde ich ja sowas von genial. Oder da sehe ich auch einen großen Markt an Third-Party-Produkte, die eventuell auf uns zukommen können, die auf dieses Push-Lock-System setzen. Da weiß ich nicht, ob da was kommen wird, aber ich prognostiziere mal, dass sich auf dieses Push-Lock-System auch Zubehörhersteller stürzen werden, weil wenn man sich anschaut, wie viel explizite Case-Hersteller es schon gibt, die sich auf diesen Flip 7 gestürzt haben, also es hat sich schon allein um die ganze Flip-Serie ein kleiner Third-Party-Markt gestaltet oder etablieren können in den letzten Jahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass auf dieses Push-Lock-System auch Third-Party-Hersteller aufspringen. Und das ist letztendlich ein austauschbares System, wo man eine Handschlaufe anbringen kann oder auch einen Karabinerhaken, also verschiedene Tragesysteme anbringen kann. Und JBL liefert auch zwei mit, einmal eine Handschlaufe und einmal einen Karabinerhaken. Böse Zungen würden jetzt behaupten, naja, wenn man diesen Karabinerhaken benutzt, dann braucht man ja den Clip nicht mehr, weil der Clip ist letztendlich ein Lautsprecher als Karabinerhaken oder ein Karabinerhaken als Lautsprecher. Und ich habe auch Reviews gelesen, dass sie sich eventuell selbst Konkurrenz machen durch dieses Push-Lock-System. Halte ich für, um es jetzt mal platt auszudrücken, für Bullshit, weil der Clip nochmal viel, viel kleiner ist als der Flip und der Clip ist auch etwas günstiger. Also ich glaube nicht, dass sie sich da selbst kannibalisieren in dem Bereich, sondern sie erweitern einfach nur die Funktion von dem Flip und von daher sehe ich das ganz entspannt. Und das finde ich auch gut, dass man beide Halterungssysteme mit im Lieferumfang hat, also einmal die Handschlaufe und einmal den Karabinerhaken. Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Da hat JBL auch nochmal nachgelegt. Das System besteht zu 77% aus wiederverwendbaren oder wiederverwertetem recycelten Kunststoff. Da haben sie nochmal nachgelegt und die ganzen Dokumentationen sind mit Sojatinte gedruckt und auch das System an sich ist mit Sojatinte bedruckt. Das Thema Sojatinte hatten sie auch schon bei vielen anderen Produkten und ist jetzt nicht ganz neu, aber man kann es ja nochmal anführen, weil viele das so auch, denke ich, noch nicht mitbekommen haben. Und wir haben eine komplett plastikfreie Verpackung. Dann kommen wir zum Punkt, was können wir weglassen, um eventuell der Umwelt noch ein wenig oder das Produkt noch ein wenig nachhaltiger zu gestalten. Ja, und sie haben das USB-C-Ladekabel weggelassen, was ich prinzipiell nicht so schade finde, weil machen wir uns nichts vor, mittlerweile hat, glaube ich, jeder mindestens ein USB-C-Ladekabel zu Hause rumfliegen. Ich sage ja mindestens, sobald man ein aktuelles iPhone hat, hat man es ja grundsätzlich noch im Lieferumfang dabei. Aber was ich besonders schade finde, weil die USB-C-Ladekabel von JBL immer sehr hochwertig gewesen sind und sie hatten immer sehr schöne Farbdarreichungsformen. Also da gab es dann so schöne Signal-Orange-Farbtöne. Je nachdem, für welche Farbe man sich beim Lautsprecher entschieden hat, gab es dann immer so korrespondierende Farbtöne. Und deswegen finde ich es sehr schade, weil die USB-C-Kabel hatten eine sehr, sehr hohe Qualität. Natürlich ist der Nachhaltigkeitsgedanke relativ wichtig oder sehr wichtig und ich kann verstehen, dass JBL das deswegen weglässt. Somit konnte man auch die Verpackung noch etwas verkleinern und das ist natürlich auch wichtig. Packmaß, Transportkosten, Logistikkosten etc. pp. Wir kennen das Spiel von Apple und anderen Anbietern, die das genauso praktizieren. So, und kommen wir zum Thema Klang. Und ich habe ja gesagt, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man die Flip 6 Serie nochmal verbessern kann. Aber sie haben es getan und sie haben es geschafft, auch was den Klang beanlangt. Und normalerweise ist ja so, dass ich immer versuche, den Klang zu beschreiben und nicht die Marketingaussagen von JBL verwende. Aber letztendlich ist es so, dass ich diese Kernmarketingaussage von JBL 1:1 wiedergeben kann, weil so hätte ich auch das Produkt beschrieben. Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz vorlesen. JBL schreibt selbst, wir haben unseren Bass und unser Hochtöner optimiert. Also den Bass und den Hochtöner haben sie optimiert. Das Ergebnis, leistungsstarker, klarer Bass und selbst bei maximaler Lautstärke und klarere Höhenfrequenzen, optimale Soundqualität. Tja, das kann ich alles nur so unterstreichen. So würde ich das Produkt beschreiben. Sie haben wirklich sehr viel am Bass getan und die Höhen optimiert. Und besonders merkt man das, wenn man das Gerät wirklich am Limit betreibt, also wirklich die Lautstärke nach oben dreht und das Gerät ausfährt, was nach meiner Meinung in dieser Preiskategorie und auch in dieser Leistungsklasse kein Marktbegleiter bisher schafft, jedenfalls nicht die ich bisher getestet habe. Alle haben das Problem, wenn man sie voll ausfährt, dass sie dann irgendwann anfangen zu klirren oder dass irgendwann der Klang nicht mehr klar bleibt. Alle haben da ihre Defizite und der Flip 7 hat nach meiner Meinung dort kein Defizit und sie haben da wirklich sehr viel optimiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass man nochmal so einen großen Sprung obendrauf legen kann oder nochmal den Sprung so vergrößern kann vom Flip 6 zum Flip 7. Ja, und der Preis ist geblieben. Das ist auch schön. Ist nicht teurer geworden als die Vorgängergeneration. Allerdings muss man sagen, es gibt die Vorgängergeneration immer noch im Markt und der ein oder andere Anbieter hat das Ding günstiger im Sortiment und normalerweise sage ich immer, nehmt einfach die Vorgängergeneration, weil die ist solide und die ist gut. Das ist zwar hier auch der Fall, aber hier würde ich sagen, wenn das Angebot nicht extrem gut ist, nehmt nicht die Vorgängergeneration, nehmt das aktuelle Modell, weil das ist wirklich wesentlich besser. Und da lohnt nach meiner Meinung der Aufpreis, auch wenn man jetzt irgendwo die Flip 6 günstiger sieht, da muss das Angebot schon extrem gut sein. Also da muss es schon eine Preisdifferenz um 50% sein, damit ich sagen würde, macht das. Aber wenn es nur 20, 25 Euro sind, nein, macht es nicht. Nehmt die aktuelle Generation, nehmt den Flip 7. Er bietet so viel mehr und auch so viel mehr Möglichkeiten. Da lohnt sich nicht, das Vorgängermodell zu nehmen. Ja. Wer hätte das gedacht, dass ich generell nochmal ein technisches Produkt so abfeiere nach dem SanDisk-Reinfall in dem letzten Review. Da dachten ja auch einige Hörer, dass das Abendland geht unter, so wie ich das Produkt besprochen habe. Ja. Aber nun, muss es auch mal geben. Tja, das war das Gadget der Woche. Ja,
schön, gut.
Haben wir es doch.
Würde ich mal sagen, ja.
Ja. Wir sind bei Folge 699 heute angekommen.
Ja, ich habe es extra nicht angesprochen.
Auch nicht. Okay, aber ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen, dass wir das nochmal ansprechen. Wir werden nächste Woche dann eine 12-stündige Sondersendung machen.
Okay. Gut, dass du mir schon Bescheid gesagt hast.
Du bist dann krank, ne? Holst ja einen gelben Schein, ne?
Genau.
Nein, war nur ein Scherz. Wir werden wahrscheinlich zu 99% die Sendung genauso gestalten wie alle anderen Sendungen auch. Ja.
Genau. Was haben wir denn schon zu feiern?
Was haben wir schon zu feiern? Sieben
Folgen, mein Gott.
Bei 1000 könnten wir dann mal ein kleines Fässchen aufmachen. Genau. Könnten wir dann mal ein kleines Fässchen alkoholfreies Bier aufmachen. Oder eine schwäbische Schorle gestalten. Weißt du, was eine schwäbische Schorle ist?
Sagt mir jetzt nichts, ne?
Leitungswasser mit Sprudel gemischt.
Oh, lecker.
Na, sparsam. Schwäbische Schorle. Ja. Ja, hier werden wieder die Klischees geritten, du. Meine Güte, du. Okay, in diesem Sinne machen wir das Ding für heute dicht, ehe wir noch andere Bundesländer durch den Kakao ziehen. Also, bis dann.
Ja, bis
Mach's
dann.
Mach's gut. Tschüss.
Jo, tschüss.